Hey, hey, herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein heutiger Gast ist Marek, der hat mal Jura studiert und ist Podcaster bei 99 zu 1. Hi.
Jeden Tag.
Oh, Marek, wir sprechen heute über den Rechtsstaat.
Super. Rechtsstaat, super geil.
Super geil. Ja. Wir leben in einem Rechtsstaat und das ist gut so. So zumindest eine landläufige Meinung und Haltung gegenüber dem Rechtsstaat. Und damit gemeint ist meist, dass der Rechtsstaat für uns, für mich, für dich, also für uns brave Bürger, schon was Gutes darstellt bzw. bewirkt. In dieser Vorstellung des Rechtsstaats steckt, dass der Staat nicht einfach Willkür walten lassen könne, sondern an Gesetze gebunden sei. Gerade dafür sorge ja eben unser freshes Grundgesetz. Das ist auch eine super Sache. Mhm. Nicht Gewalt ist es, die herrscht, sondern das Recht. So, in diesem ganzen Zusammenhang haben wir alle schon mal so ein paar zentrale Begriffe gehört, wie Gewaltenteilung, Grundrechte, den Rechtsweg, die Rechtsordnung, Rechtssicherheit oder eben in Abgrenzung dazu Polizeistaat, Diktatur und den Unrechtsstaat. Mhm. Reck, das scheint doch eine super Sache zu sein.
Ja, okay, dann fangen wir mal an. Genau, also das sind ja tatsächlich schon die Urteile, die uns von der Güte des Rechtsstaats überzeugen sollen. Und wir wollen uns ja gleich noch näher mit dem Lob als auch mit den Inhalten des Rechtsstaats, die du da genannt hast, befassen. Also Gewaltenteilung, Grundrechte, Rechtssicherheit oder Rechtsschutzgarantie, Übermaßverbot und Bindung an Recht und Gesetz. Was man vielleicht schon an der Stelle als ersten Zweifel sehen kann, wenn du schon sagst, dass das in Abgrenzung zu einem Unrechtsstaat vorgetragen wird, dann weiß ich zwar, dass in solchen Staatswesen, solchen Staaten, die genannten Institutionen, also Gewaltenteilung, Grundrechte, Bindung der Staatsgewalt an Recht und Gesetz nicht vorkommen. Aber was weiß ich denn eigentlich positiv über den Inhalt des Rechtsstaats? Also um bei deinen Worten zu bleiben, warum soll das eine tolle Sache sein? Hast du ja jetzt gesagt, tolle Sache, ja. Wenn er woanders fehlt. Und selbst wenn ich bei Gewaltenteilung, Grundrechte, Bindung der Staatsgewalt an Recht und Gesetz und so weiter bleibe, so kommt es doch schwer auf den Inhalt des Rechts an, also jenen Rechts, ob es eine tolle Sache ist, wenn sich der Staat eben daran bindet. Bisher sind jedenfalls diese Urteile ziemlich wenig hilfreich. Ich will an der Stelle noch auf einen weiteren Punkt, der bei dir fast nebensächlich mit für uns benanntes hinweisen. Da liegt nämlich eine Verwechslung drin, die ziemlich elementar ist, wenn die Leute über den Rechtsstaat reden. Die Verwechslung hat den Inhalt, dass ein Recht oder ein Grundrecht für die Träger eben dieser Rechte eingerichtet und in ihrem Interesse ist, mithin auch identisch mit den eigenen Interessen ist oder jedenfalls sein sollte. Die Ideologie transportiert dies in der Regel mit so besitzanzeigenden Pronomen, so Possessivpronomen heißen die. Also zum Beispiel ihre Rechte. So wird es dann ja immer vorgetragen. Wer sich dann natürlich so weit vorgewagt hat, dem leuchtet es dann auch folgerichtig ein, wenn sich eine staatliche Gewalt darum sorgt, dass diese Rechte auch Geltung erfahren und sowohl von den anderen Zeitgenossen, mit denen man hier so zusammenlebt, als auch und insbesondere eben den Amtsträgern selbst beachtet werden. Hier könnte ein weiterer Zweifel aufkeimen, wieso Selbstverständlichkeiten wie, wir kommen dann später nochmal näher drauf, aber ich will es schon mal ansprechen, wieso so Selbstverständlichkeiten wie eine Meinung bilden, Wissenschaft oder Kunst zu betreiben, einen Beruf zu erlernen oder meinetwegen auch nur aufs Klo zu gehen, eine Frage des Dürfens, einer Lizenz, also nur von der Staatsgewalt rechtsförmig garantiert ausgeübt werden können. Vielmehr ist diese unterstellte Selbstverständlichkeit, also Recht entspricht meinem Interesse oder ist für mein Interesse eingerichtet, vielmehr ist diese unterstellte Selbstverständlichkeit aus sich heraus gar nicht notwendig selbstverständlich, weil es auch hier ja erstmal schwer darauf ankommt, was diese Rechte und die Gesetzbücher bis hin zur Verfassung dann beinhalten. Erst dann lässt sich beurteilen, ob unsere Rechte und der Staat, der sie garantiert als Rechtsstaat, etwas sind, wofür man eintreten kann und ob es eben in meinem Interesse ist. Übrigens kann man an der Stelle schon den Punkt nennen, woher diese Verwechslung kommt. Die Leute haben letztlich keine Wahl, als diese gewährten Rechte zu praktizieren, um sich ihr Leben zu organisieren. Sie sind darauf verwiesen, im erlaubten Rahmen ihre Bedürfnisse zu verfolgen. Nur muss man deshalb aber freilich nicht verwechseln, dass dieser erlaubte Rahmen dann auch für einen selbst eingerichtet ist. Vielleicht erstmal so viel.
Ja, verdammt. Ein erster Zweifel wäre dann schon mal gesät. Ein erster Zweifel daran, ob denn dieser Rechtsstaat tatsächlich für mich und für meine privaten Interessen da ist. Ja, oft zweifeln die Leute ja tatsächlich auch hier und da mal daran, ob das alles wirklich so gut und sinnvoll für einen ist. Auf den Zusammenhang mit den Interessen kommen wir dann auch später noch genauer. Bleiben wir doch erstmal noch dabei, dass dennoch ja recht viele Leute doch recht lange auf ihrer Vorstellung beharren, dass diese Sache mit dem Rechtsstaat ja dennoch ja, irgendwie eine gute Sache sei. Vielleicht jetzt hier und da mit einem Hänger, also sagen wir mal mit Personen, die nun einfach nur was nicht gut ausführen oder eventuell korrupt sind oder mit einzelnen noch nicht gut funktionierenden oder ja beispielsweise auch veralteten Versatzstücken im ansonsten an sich guten Rechtsstaat. Ja. Deshalb wollen wir heute mal gemeinsam ergründen, was genau der existierende Rechtsstaat für sich genommen ist und was er konkret leistet. Ich habe uns dazu mal als Gesprächsgrundlage ein bisschen öffentliches Bildungsmaterial mitgebracht. Ich habe zum Beispiel auf den Seiten der BPB, das ist die Bundeszentrale für politische Bildung, recherchiert. Momentan eins meiner Lieblingshobbys. Nehmen wir uns mal deren Materialien heute vor.
Vielleicht noch ganz kurz, Melanie, entschuldige, dass ich dir unterbreche, aber was man vielleicht nochmal auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer hier vielleicht nochmal an der Stelle klarstellen müsste, wir sind immer noch so ein bisschen in der Abteilung Ideologie. Ne? Also was der Rechtsstaat dann ist, da kommen wir dann tatsächlich ja noch zu, aber wir sind immer noch an dem Punkt, wofür wird er gelobt? Und da bringst du jetzt ja tatsächlich den entsprechenden ideologischen Beitrag der Bundeszentrale für politische Bildung.
Ich suche mal Lobeshymnen raus. Die finden sich relativ schnell im jungen Politiklexikon, das dann auch rundum online steht und auch wirklich ziemlich breitflächig genutzt wird, wenn man Recherchen darüber anstellt. Und von diesem jungen Politiklexikon lassen wir uns jetzt erstmal erklären, was man unter einem Rechtsstaat überhaupt zu verstehen hat. Die Definition der Bundeszentrale für politische Bildung, die gibt dazu Folgendes her. Rechtsstaat. Der Staat muss die Gesetze beachten. Rechtsstaat ist die Bezeichnung für einen Staat, in dem alles, was der Staat tut, nach den Regeln der Verfassung und nach den geltenden Gesetzen erfolgen muss. In Deutschland ist das Grundgesetz unsere Verfassung. Es ist das wichtigste Regelbuch. Dann ein Stückchen weiter. In einem Rechtsstaat sollen sich die Bürgerinnen und Bürger darauf verlassen können, dass ihre Rechte vom Staat geschützt werden. Und Folgendes vielleicht auch noch dazu, das darf auch nicht fehlen, der Gegensatz des Rechtsstaates. Der Gegensatz zum Rechtsstaat ist ein Polizeistaat oder eine Diktatur. Dort hält sich der Staat an keinerlei Verfassung oder Grundgesetz. Dort haben die Menschen nicht die Möglichkeit, für ihr Recht vor Gericht zu kämpfen. In einem Polizeistaat oder einer Diktatur bestimmen die Machthaber, was gilt.
Ja, vielleicht erstmal bis zu dem Punkt, den du jetzt zuletzt gesagt hast, vor dem Gegensatz, der Gegensatz des Rechtsstaats, sage ich aber auch gleich noch was zu. Also es ist schon richtig, das sind zwei Prinzipien des Rechtsstaats. Das ist die Bindung seiner Staatsorgane an Verfassung, Recht und Gesetz. Und das steht so im Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Ich habe mir den hier gerade mal reinkopiert, deswegen lese ich einfach nochmal vor, dass man einfach mal auch so ein bisschen gehört hat, dass, was da jetzt so im Wortlaut steht. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt, und damit sind die Behörden, also die Verwaltung gemeint, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung, also Justiz, sind an Gesetz und Recht gebunden. Also, da sieht man, das Parlament macht Gesetze, welche nicht der Verfassung widersprechen dürfen. Und daran sind dann die Verwaltung, also die Behörden, die man so kennt, wie Polizei oder Jobcenter, und die Rechtsprechung, also die Richterschaft, in den Gerichten gebunden. Es gibt noch Unterabteilungen von Gesetzen, die Recht genannt werden, zum Beispiel Verordnungen für die Verwaltung, an welche die dann auch gebunden ist. Will ich hier nicht vertiefen, das gehört dann eher in die Abteilung Jura-Nerderei oder so, ja. Gibt es aber auch noch. Aber das zumindest erstmal hier die Grundlage. Entscheidend ist erstmal das Prinzip, dass man auch als Rule of Law, und du hast ja auch schon gesagt, die Herrschaft des Rechts kennt, welches hier vorstellig gemacht wird. In dem anderen Prinzip wird das Vorhergehende erweitert. Es geht hier um, also habe ja gesagt, zwei Prinzipien, ne? Es geht hier um die Rechtssicherheit und den effektiven Rechtsschutz. Bedeutet, dass diese Bindung der Staatsorgane bzw. ihrer Agenten und Vertreter auch praktiziert werden muss, damit man sich eben darauf verlassen kann und dass man das auch überprüfen kann, wenn man das beispielsweise anders sieht. Man kann sich also beschweren, wenn der Polizist einem Blut bei einer Verkehrskontrolle abnimmt oder das Jobcenter das Bürgergeld kürzt. Was man dazu vielleicht bis hierhin erstmal alles sagen kann. Erstens, wie ich eingangs schon erwähnte, die Bindung der Staatsorgane an das Recht oder die Verfassung sagt erstmal noch nichts über deren Inhalt aus. Das wäre aber doch zunächst erstmal zu untersuchen, damit ich mir ein Urteil über die Güte des Rechtsstaats leisten kann. Also was bescheren mir denn diese Rechte oder die Verfassung denn? Immerhin wird die Verfassung ja in deinem Zitat hier in dem jungen Politlexikon als wichtigstes Regelbuch bezeichnet. Aber was steht dann da drin? Anders gesagt, wenn diese Rechte für mich schädlich wären, dann ist die Bindung der Staatsorgane an dieses Recht, ob es in der Verfassung steht oder außerhalb, nur die gewaltmäßige Manifestation des Schadens. Das müssen wir noch prüfen und werden wir auch. Da ist die Bundeszentrale hier offenbar dabei belassen will. Man kann sich an der Stelle auch mal fragen, ob nicht auch Unrechtsstaaten diese Bindung kennen. Es würde mich, bin ja kein Experte, aber es würde mich sehr wundern, wenn sich die Islamische Republik Iran nicht auch an die Scharia binden würde und sich deren Bürger auch darauf verlassen können sollen.
Ja, da kann ich vielleicht kurz rüber switchen. Also das gilt ja tatsächlich. Daher sagt man ja auch, Schnana ist ein Gottesstaat. Also Allah hat das höchste Wort und so weiter. Und das ist ja vor allem auch im Strafrecht dort wichtig, ja. Also 1979 wurde mit Khomeini und den Mullahs das Ganze wieder eingeführt als Gegenbewegung zur Verwestlichung, die vorher eben auch im Recht am Start war und die vom Pahlavi vorangetrieben worden ist. Also es war ein ganz wichtiger Programmpunkt. Und es gibt im iranischen Recht auch so ein Strafgesetzbuch. Das hat Unterabteilungen 3 oder so. Und in denen werden dann die Delikte und die jeweiligen Strafen auch wirklich konkret aufgeführt. Und auch das Alltagsleben wird darüber geregelt. Also jetzt Scheidungen oder Dinge wie Verhütung oder eben auch Speisenangebote.
Ja, aber ne, also an der Gegenprobe merkt man dann auch, dass die Bindung der Staatsgewalt an sich selbst gesetzte Rechtsvorschriften einem erstmal nicht erspart, sich weiter mit dem Inhalt des Rechts zu befassen, was wir, wie gesagt, ja auch noch tun wollen. Der Punkt Rechtssicherheit oder effektiver Rechtsschutz hilft da auch nicht weiter, weil der Inhalt des Rechts auch wieder außen vor bleibt. Das offenbart aber einen anderen interessanten Aspekt, auf den wir, wie gesagt, dann auch noch genauer eingehen. Aber wir sind immer noch in der Abteilung Ideologie und positive Urteile über den Rechtsstaat. Selbstverständlich scheint es jedenfalls, wenn es hier um effektiven Rechtsschutz, also man kann sich beschweren und hat eine Rechtssicherheit, dass sich die Amtsträger oder jedenfalls dem Grunde nach daran halten sollen an dieses Recht und das Gesetz. Selbstverständlich scheint es für die Vertreter im Rechtsstaat aber offenbar dann gar nicht zu sein, sich an das Recht zu halten, wenn man die Kontrolle der einen Vertreter durch die anderen sogar institutionalisieren muss. Also beispielsweise die Verwaltung macht was falsch, du überprüfst es halt durch ein unabhängiges Gericht davon, also davon unabhängig von der Behörde. Das verweist hier erstmal darauf, dass es offensichtlich keine Einzelfälle sein können, wo man die Vertreter des Rechtsstaats auf einen Fehler hinweisen muss, wie in einer Ausbildung, sondern es scheint systematisch Interessen im Rechtsstaat zu geben, dass die Einhaltung des Rechts durch die Abteilungen der Staatsorgane, insbesondere die Gerichte, dann durchgängig kontrolliert werden müssen. Das muss schon eine merkwürdige Konstruktion sein und spricht dann auch gar nicht so sehr für dieses Staatswesen, wenn seine Vertreter systematisch in der Bindung an das Recht versagen oder bloß deshalb nicht versagen, weil sie die Kontrolle im Nacken haben, aber doch eigentlich ganz anders würden, wenn sie denn könnten. Schließlich lasst den Satz, dass die Bürger sich verlassen können müssen, dass ihre Rechte vom Staat geschützt werden müssen, nochmal ernst nehmen. Wer gewährt denn den Bürgern diese Rechte? Das ist doch auch der gleiche Staat, der sie schützen soll. Gestatter der Rechte und Garant von deren Einhaltung ist offensichtlich die gleiche Instanz. Ich mache das nachher, den Gedanken, auch nochmal später nochmal genauer bei den Grundrechten, wenn es um die Abwehrrechte gegen den Staat geht. Also Gestatter der Rechte und Garant von deren Einhaltung ist die gleiche Instanz. Dann ist ihre Rechte aber schon nicht sachgerecht. Dann verfolgt der Staat mit den Erlaubnissen an die Bürger etwas. Und zudem ist gesagt, dass es eben der Anspruch an die Staatsagenten ist, dass sie keine anderen Interessen als die des Staates umsetzen. Das vertiefen wir später auch noch. Aber lasst zuletzt den Gedanken der Bindungswirkung hier vorerst schließen. Wenn sogar die Gesetzgebung, aber will dann trotzdem noch was sagen, wenn sogar die Gesetzgebung, also das demokratisch gewählte Parlament durch ein Bundesverfassungsgericht auf die Einhaltung des wichtigsten Regelbuchs, wie es da heißt, verpflichtet werden kann, dann heißt das erst einmal nicht mehr, als dass den Gründern dieses Staates der im Grundgesetz enthaltene Regelungszweck so wichtig war, dass er offensichtlich nicht den Parlamentariern ausschließlich überlassen wurde, damit er dauerhaft und stabil umgesetzt ist. Man kommt aber nach all dem dann auch nicht drumherum, sich diesen Regelungszweck und die Regelungsinhalte mal anzusehen, wenn man schon ein finales Urteil über sein Dasein als Insasse dieses Rechtsstaats fällen will. Da lässt einen jedenfalls erstmal die Bundeszentrale für politische Bildung ziemlich doof dastehen. Ist ja auch interessant, vielleicht nochmal so ein Gedanke daneben her, ja. Man wird ja immer damit hier konfrontiert, dass man sagt, wir leben in einer Demokratie und die Staatsvertreter sind demokratisch legitimiert und das sind alles schon eigentlich Pluspunkte für deren Handeln, ja. Aber auch hier, ne, offensichtlich scheinen die auch immer mal wieder Gelegenheiten zu haben, wo sie sich auch an das wichtigste Regelbuch nicht halten. Und die Frage ist da wirklich so ein bisschen, wo kommt denn das her? Ich meine, die leisten noch ihren Eid darauf, aber ich komme da später auch noch mal ein bisschen näher zu. Was dem übrigens noch zu entnehmen ist, der Rechtsstaat basiert auf der Mitwirkung seiner Insassen in den Staatsorganen, aber auch außerhalb. Das macht ihn, und das kann man tatsächlich auf eine gewisse Art schon fast bewundern, aber es macht ihn wirklich auch so ultra stabil im Vergleich zu Unrechtsstaaten, wenn jeder praktisch ja als Insasse auch noch daran mitwirkt, dass die Rechte eingehalten, ins Werk gesetzt werden, dass man die Behörden kontrollieren kann als Bürger. Und umgekehrt und die Gerichte, die Parlamentarier etc. Wenn alle in den Staatsorganen und außerhalb Sorge dafür tragen, dass insbesondere das wichtigste Regelbuch, also das Grundgesetz, aber auch das sonstige Recht, von dem sich alles Recht ableitet, von den Staatsorganen und Amtsträgern eingehalten werden, dann besteht in der Tat ein äußerst stabiler Rechtsstaat. Okay, aber nun zum Gegensatz des Rechtsstaats. Man merkt, dass das jetzt einfach negative Abziehbilder dessen sind, was man als Prinzipien des Rechtsstaats ausgemacht hat. Also kein Grundgesetz, keine Bindungswirkung der Staatsorgane, keine Rechtsgarantie. Gut, unterstellen wir mal, es gibt diese Staatswesen. Wieso soll ich dann eigentlich hier Danke sagen? Weil andere Machthaber offenbar andere Regelungen haben als wir hier. Ich sprach es schon an. Die Abwesenheit des Rechtsstaats ist kein Argument für ihn. Richtig bekloppt ist auch der letzte Satz von der Bundeszentrale. Ne? In einem Polizeistaat und einer Diktatur bestimmen die Machthaber, was gilt. Naja, in einem Rechtsstaat doch auch. Da gilt doch auch was, nämlich hier in Deutschland das Grundgesetz und woanders halt was anderes. Man merkt oder man weiß immer noch gar nicht, was man sich bei solchen Sätzen eigentlich denken soll. Also, ein bisschen albern jetzt, aber offensichtlich so kindisch scheint das hier gemeint zu sein. Da kommt dann im Unrechtsstaat heute ein Polizist, hackt einem die Hand ab und man kann nichts machen. Und am nächsten Tag wird vom Ayatollah empfohlen, dass man morgens, mittags und abends Eiersalat mit Würstchen essen soll oder was man halt so isst im Unrechtsstaat, ja. Und da soll man dann halt Danke sagen, weil einem sowas hier nicht passieren kann. So blöde soll man das offenbar denken. Und ich verrate schon mal, um so ein bisschen die Spannung hier zu erhalten. Wir haben noch ein Video von einem bekannten deutschen Komiker, der erklärt, warum der Rechtsstaat eine gute Sache ist und wirklich genau mit völlig so einen abstrusen Beispielen um die Ecke kommt. Also ich denke mir das nicht mehr aus. Sowas scheint hier wirklich gedacht zu sein. Ja, aber Scherz beiseite, ja, es gibt ja Staaten, die keine Rechtsstaaten sind und die halten ihre Gründe für ihre Regelungen oder die halt ihre Gründe für ihre Regelungen haben, so wie der Rechtsstaat mit seinen Prinzipien. Die Inhalte der Regelungen muss man sich halt ansehen und da muss man halt sehen, wie man sich dazu stellt. Eventuell sind ja Unrechtsstaaten und Rechtsstaaten jeweils etwas, wovon man kein Fan sein sollte. Mit den Hinweisen der Bundeszentrale wird man jedenfalls bis hier kein Fan des Rechtsstaats, wenn man es nicht schon ohnehin vorher war.
Okay, mal an dem Punkt, um das von dir bis jetzt gesagt immer so relativ grob zusammenzufassen. Also du sagst im Endeffekt, dass die Anhimmelung des Rechtsstaats in den BPB-Materialien so durch zwei zentrale Vorgänge eigentlich stattfindet. Also du hast zum einen beschrieben, da findet eine Verwechslung statt. Und zwar die, dass ein Recht oder Grundrecht vorstellig gemacht wird, als sei dieses für die Träger dieser Rechte eingerichtet und in ihrem Interesse. Zum Beispiel mein Recht auf irgendwas, was ich habe. Ja. Und zum anderen war dann noch der Vergleich. Das ist der, dass jetzt der Rechtsstaat beziehungsweise diese Rule of Law als was Besseres dargestellt wird als vergleichsweise ein sogenannter Unrechtsstaat. Okay, beides gibt aber offensichtlich keine schlüssigen Gründe dafür her, wieso wir jetzt Fan des Rechtsstaats sein sollten. Soweit sind wir jetzt bis hier.
Vielleicht kann man an dem Punkt mal sagen, dieses mit der Abwesenheit ist wirklich so ein gängiges Verfahren hier bei uns. Ja? Also das ist bei der Demokratie nicht anders und dem Faschismus und so weiter. Das ist so ein sogenannter Negativvergleich, wo man irgendwie die Abwesenheit von dem, was hier gilt, woanders feststellt und darüber dann meint, ein Argument für den hiesigen Zustand, gesellschaftlichen Zustand ziehen zu können. Das ist aber aus sich heraus kein Argument. Dann ist es eben woanders anders. Das kann ja sein, aber das erspart einem nicht, sich zu erklären, mit welcher Verfassung, mit welchem Staatswesen, in welcher Staatsform und so weiter man das hier zu tun hat. Ja. Und das kann man sich so allgemein mal so überlegen, weil man damit eigentlich immer konfrontiert wird. Willst du denn hier leben wie im Iran? Willst du denn hier leben wie in Venezuela? Möchtest du denn wieder die DDR zurück oder den Nationalsozialismus? So, das sind dann halt so, damit ist man dann eigentlich schon immer, das sind so permanente Totschlagargumente, die dann auch immer den Abbruch der Debatte eigentlich provozieren sollen, weil es muss einem da dann ja klar sein, so, okay, nein, natürlich nicht, okay, gut, dann ist doch schön, dass wir hier wenigstens
den Rechtsstaat
haben und uns beschweren können, nachdem einen der Kopf auf die Fresse gehauen hat, dass er das gemacht hat. Und wenn man Glück hat, sagt sogar mal ein Richter, ja, das war nicht in Ordnung. Sie kriegen vielleicht okay. noch einen kleinen Schadenersatz. So. Da muss man wirklich sagen, wenn. Aber ich will jetzt nicht sagen, der funktioniert nicht, der Rechtsstaat. Aber ja, darüber kann man sich dann freuen. So.
Ja. Uns geht es ja hier wenigstens noch besser als in sonst wo.
Genau. Ja.
Naja, wenn es das schon nicht trägt, suchen wir doch mal nach weiteren Gründen. Wir waren ja immer noch dabei, uns anzugucken, was da alles so abgefeiert wird. Wird noch ein bisschen hart. Aber wir gucken mal, ob uns die Inhalte der Bundeszentrale, ob uns deren Materialien da vielleicht doch noch was liefern können. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat nämlich mittlerweile auch ganz fancy Erklärvideos für sich entdeckt. Hey, wen könnte man da passenderes an Land ziehen als Mr. Erklärvideo to go?
Ja. Ich bin schon gespannt jetzt.
Ja, heiß, richtig. Ich habe gerade heiß zu Mirko Trotschmann gesagt. Großartiger Tag heute. Ich zeige mal eine kurze Passage, mit der er in das Thema Rechtsstaat einsteigt. Jetzt müssen wir hier die Technik kurz an den Start kriegen. ich möchte meinen Bildschirm teilen. Tut das?
Jo,
da ist er. Oh, da ist er. Super. So, ich hoffe, ihr seid alle bereit.
Stellt euch mal vor, eure Lieblingsband darf auf einmal keine Konzerte mehr spielen, weil der Regierung die Musik nicht gefällt. Viel zu laut, viel zu modern, also lieber einfach mal verbieten. Würde euch in Deutschland natürlich nicht passieren, es sei denn, ihr steht zum Beispiel auf verfassungswidrigen Rechtsrock. Dann könnte das der Fall sein, aber mal im Ernst, der Staat kann zum Glück keine Band verbieten, einfach weil ihm die Musik nicht passt, denn wir leben in einem Rechtsstaat. Das heißt, der Staat kann nicht einfach willkürlich machen, was er will und muss sich an Gesetze halten. Und ob er das auch wirklich macht, das wird kontrolliert. Das ist natürlich nicht nur wichtig, damit ihr auch weiterhin auf die Konzerte eurer Lieblingsbands gehen könnt, sondern dabei geht es vor allem darum, Bürgerinnen und Bürger vor staatlicher Willkür zu schützen und sicherzustellen, dass die Grundrechte eingehalten werden und wir im Zweifel die Möglichkeit haben, uns über staatliches Handeln zu beschweren. Und dass nach so einer Beschwerde dann auch unter Umständen was passiert. Warum das so wichtig ist und was das für Menschen in der DDR, die kein Rechtsstaat war, bedeutet hat, das erklären wir euch in diesem Video.
Ja, ich glaube, dieses Video sollte man auf jeden Fall, wenn man es bis hierhin geschafft hat und noch weiter guckt, glaube ich, nutzen. Irgendwie kann man wirklich ein Trinkspiel machen. Rechtsstaat.
Ey. Okay. Im Anschluss?
Gut, also, aber schon clever, sich auf einen für manche jedenfalls tatsächlich ja schönen Aspekt der Freizeit Gestaltung zu beziehen, so als würden Konzertbesuche das Leben im Rechtsstaat so überwiegend ausmachen. Hier möchte ich zunächst dringend noch einmal auf den Gedanken der Verwechslung, du hast ihn ja auch nochmal wiederholt, von vorhin hinweisen, weil der hier wirklich schön genährt wird. Ja, es ist erlaubt, zu einem Helene Fischer-Konzert, wie auch zu einem von Feine Sahne Fischfilet zu gehen und mitgedacht werden soll immer, dass das für einen eingerichtet ist, wenn man das darf. Und das sagt er auch, Zitat noch, das ist nicht nur wichtig, damit ihr weiter auf das Konzert eurer Lieblingsband gehen könnt. Wobei er da schon offenbar selbst merkt, wie albern das ist und übergeht in vor allem aber geht es und so weiter. Und dann erklärt er das ja, worum es im Rechtsstaat geht. Und dann kommt er zur Willkür. Man kann an der Stelle schon mal fragen, die harmlose Tätigkeit, auch hier, ne, eine Musikveranstaltung zu besuchen, ist hier erlaubt. Aha, und dafür soll man jetzt Danke sagen und einen Knicks machen oder wie jetzt, ja? Aber wir nehmen den Otto hier mal richtig ernst. Der kriegt es auch keine Minute hin, widerspruchsfrei zu reden. Das Dementi kommt nämlich schon in seinem Beispiel mit der Rechtsrockband. Kann man noch mal was zu sagen, ne? Bekanntes Beispiel, wäre da hier die rechtsradikale Band Lanzer, vielleicht kennt sie noch jemand von früher, die als kriminelle Vereinigung verfolgt und verurteilt wurde. Die Tonträger wurden indiziert bzw. beschlagnahmt und die Verbreitung verboten. Getrennt davon kann man sich auch mal das, kann man bei Wikipedia mal nachlesen, wenn man möchte, getrennt davon kann man sich aber auch mal die Historie des Berliner Rap-Labels Hirntod Records sich mal angucken. Und die Historie der Musiker dort betrachten, die mitgetragen ist von strafrechtlicher, rechtsstaatlich übrigens völlig korrekter Verfolgung, Verurteilung wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, wegen Gewaltdarstellung, wegen Beleidigung, wegen Bedrohung und wegen Volksverhetzung. Und damit einhergehend kam es dann auch entsprechend zur Indizierung. Und dann ist klar, dass dies einem Auftrittsverbot gleichkommt, wenn das Spielen der verbotenen Stücke eine erneute Straftat ist. Also nein, der Rechtsstaat kann Bands verbieten und Konzerte verhindern, weil ihm die Musik nicht passt, um mal bei seinen Worten zu bleiben. Offenbar kennt der Rechtsstaat auch Gründe und Grenzen von Meinung und Kultur, wie es Unrechtsstaaten letztendlich auch tun. Fans von Rechtsstaaten werden jetzt natürlich einwenden, ja gut, im Iran geht es aber viel strenger zu. Da darf keine Helene Fischer singen. Ohne Kopftuch schon mal gar nicht. Und die Texte werden da sicher auch nicht erlaubt. Ja, wird schon so sein. Aber das zeigt auch lediglich, dass es in den verschiedenen Staatswesen offensichtlich unterschiedliche kulturelle Sittlichkeiten gibt, auf welche der Staat jeweils Wert legt und diese bewertet. Anders gesagt, im nationalsozialistischen Führerstaat wären Lanzer unbestrafte Superstars, wie Helene Fischer jetzt hier und eine Schlagersängerin, welche die Sitten der Scharia preist und die wohl auch im Iran vorkommenden Emotionen wie Verlieben, Liebe, Eifersucht, Trennung und so weiter besingt. So eine Sängerin wird kein Problem mit der Verfolgung und Zensur im Iran haben. Und um jetzt mal bei dem Video von diesem Mr. Wissender zu bleiben, der will ja dann auch später auf die DDR, wenn er euch das anguckt, hinaus und erklärt, macht da so, versucht da so eine Art Vergleich. Aber auch die DDR hatte kein Problem, westliche Interpreten auf ihrem Amiga-Label, Amiga hieß Schallplattenlabel, laufen zu lassen. Von Madonna über Depeche Mode bis Roland Kaiser. Deren musikalische Inhalte haben auch nichts beherbergt, als das, was die in der DDR am bekanntesten vorhandene Band, die Pudis, besungen haben. Also eigentlich billig. Die Staatswesen beherbergen eine Ordnung und überwachen, ob sich die Kultur darin einpasst. Darin ist der Rechtsstaat aber nicht anders als die Unrechtsstaaten. Und um bei Helene Fischer zu bleiben, dem Rechtsstaat, der Rechtsstaat scheint da schlicht keinen Widerspruch zu seinen Inhalten bei ihren Texten zu haben. Und deswegen kann man da offensichtlich auch hingehen. Aus den unterschiedlichen Beurteilungen der Staatswesen beziehungsweise ihrer Kultur folgt wieder nicht ein Lob für ein bestimmtes dieser Staatswesen, sondern dies wäre wieder nur der Auftakt zu einer Untersuchung, was da eigentlich gilt, um dann das jeweilige Urteil über die jeweiligen Staatswesen zu fällen. Ansonsten kann ich hinsichtlich der nachfolgenden Lobeshymnen, jetzt bei ihm im Mr. Wissen-Video, also Wiederbindung der Staatsgewalt an Recht und Gesetz oder Grundrechte, Rechtsweggarantie, auf das bisher Gesagte verweisen. Und wir kommen da im Detail ja noch drauf, was das bedeutet. Wobei der Mr. Wissen da auch eine Sache sagt, die das Lob des Rechtsstaats oder das Lob des Rechtswegs so im Rechtsstaat gleich wieder relativiert. Er sagt da, man kann sich beschweren und unter Umständen kommt da auch was bei raus. Das ist verräterisch. Fans des Rechtsstaats loben die Rechtsweggarantie, also dass man sich halt beschweren kann vor Gericht, aber nicht das Ergebnis. Dabei kommt es ja nur den sich Beschwerenden gar nicht darauf an, dass sie sich beschweren dürfen, sondern auf das für sie positive Ergebnis. Aber das ist aber mit dem Recht zur Beschwerde eben gerade nicht gemeint.
Boom. Ja, damit hätten wir eigentlich jetzt wirklich mal gängige Einleitungen in die Vorstellung des Rechtsstaats angeschaut und merken relativ klar, dass sich allem bisherigen Lob recht schnell der Inhalt nehmen lässt, beziehungsweise dass da eigentlich bisher noch gar kein Inhalt da war, den man wegnehmen müsste. Also du hast ja schon mal ja, mit einer allgemeinen Ideologie zum Rechtsstaat jetzt ziemlich gut aufgeräumt. Versuchen wir nun mal, uns ein bisschen genauer mit dem Begriff des Rechtsstaats zu befassen. Das machen wir, indem wir ein bisschen genauer auf die einzelnen Aspekte schauen, die da beispielsweise wären Gewaltenteilung, Grundrechte, Rechtssicherheit oder Rechtsschutzgarantie oder auch das Übermaßverbot und Bindung an Recht und Gesetz. Ich starte mal mit den Grundrechten.
Melanie, bevor du einsteigst, nochmal vielleicht bis hierhin. Also du hast es ja schon gesagt, ne? In der Regel ist es so, dass wenn man mit Leuten streitet um den Rechtsstaat oder in eine Diskussion gerät oder mal fragt, was ist denn das Gute? Das sind dann die Punkte, meine ich. Und wenn jetzt jemand sagt, dass, da fehlt noch was, dann gerne in die Kommentare schreiben oder so oder an uns. Aber das ist eigentlich so das meiste, was man in der Debatte mit Leuten über den Rechtsstaat eigentlich schon zu tun hat. Ne? Dass diese Verwechslung und den Vergleich, den macht man wirklich noch mit allem, was irgendwie dann einem als schlechter als der Rechtsstaat vorkommt. Und so geht das permanent. Also ich will damit nur noch mal sagen, wir steigen jetzt nämlich ein in das, was wirklich der Inhalt davon ist. Und in der Regel ist es aber, also wichtig ist es, meine ich, zumindest sich das, was die Leute positiv drüber denken, dass man das wirklich, oder das ist das meiste, sage ich jetzt mal, was man so in der Debatte um diesen Gegenstand halt erstmal hat, weil die Leute in der Regel ja tatsächlich kein Jura studiert haben oder so, ne? Und von daher auch da gar nicht dann so weiter denken, weil sie sich halt erstmal dann sagen, okay, ja, das ist für mich da, woanders ist schlimmer, also Gott sei Dank. So, das ist die Essenz hier erstmal bis hierhin. Und wenn man zumindest erstmal bis hierhin sagt, okay, da geht man mit, das stimmt. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was die gesellschaftlichen Inhalte sind, die im Rechtsstaat gelten und in der Staat, also so zum einen als gesellschaftlich für mich und dich und auf der anderen Seite halt in der Staatsorganisation, wenn die Staatsagenten gebunden sind an Recht und Gesetz. Und dann ist zumindest jetzt erstmal der Weg frei, sich das, wenn man jetzt sich verabschiedet hat, wenn man das da wirklich mitgeht, dann ist der Weg frei, um sich das jetzt auch wirklich mal näher anzugucken. Ja, das wollen wir jetzt tun.
Das ist ja auch das Spannende, wirklich einfach mal an die Sache zu gehen, vielleicht auch einfach mal Sätze aus dem Grundgesetz zu lesen, weil man immer so eine Vorstellung davon hat, was steht in den Paragraphen, aber tatsächlich mal jeden Satz für sich zu nehmen und zu gucken, was heißt der konkret, da ist es dann auch meistens schon auf einem ganz anderen Level. Da gehen wir jetzt mal so langsam hin, Schritt für Schritt. Der erste Schritt wäre allgemein erstmal zu gucken, was hat es mit diesen Grundrechten auf sich. Die Grundrechte sind die wichtigsten Rechte, die Menschen gegenüber dem Staat haben. Die Grundrechte bestimmen, welche Rechte es für jeden Menschen geben muss. Die Grundrechte schützen jeden Menschen, so wie ein Schirm vor Regen schützt. Der Regenschirm ist in diesem Heft, das ist das, aus dem ich diesen Text entnommen habe, ein Bild, das die Grundrechte erklären soll. Der Regenschirm ist ein Bild für den Schutz, den Menschen in Deutschland durch die Grundrechte haben. Wir können diesen Schirm auch eigentlich...
Jetzt schon zeigen?
Jetzt schon, oder?
Ja.
Können ihn ja nebenbei mal offen lassen und dann geht es direkt noch gleich zu dem schönen Schirm.
Mit dem Schirm, ja, da komme ich gleich drauf. Ja. Okay, na okay, dann hier, guck mal, den schönen Schirm.
Da ist er. Da. Kriegen wir das auch auf so ein Dreier-Ding? Yes.
Na, dann machen wir doch einfach so weiter, genau. Okay, also, das nennt man, was du jetzt besprechen willst, das nennt man den materiellen Rechtsstaat. Der materielle Teil des Rechtsstaats ist dann auch die Abteilung, in welchem der Inhalt, also das Material, dessen festgelegt ist, was die rechtsstaatlich garantierte Gesellschaft ausmachen soll. Hier werden die Grundrechte in den Artikeln 1 bis 19 des Grundgesetzes genannt. Ich habe da auch noch so einen kleinen Zitatezettel, den werden wir im besten Fall dann aufs Blog vielleicht nochmal zum Nachlesen also die können wir da auf jeden Fall hinterlegen, dann kann man das nochmal, ich zitiere jetzt einfach mal auch für die Audio-Podcast-Hörer und dann hat man das auch noch so ein bisschen aus höchster Stelle, also ich habe hier so einen sehr bekannten Jura-Kommentar und da steht drin, dagegen bezeichnet die materielle Rechtsstaatlichkeit solche Bestimmungen des materiellen Verfassungsrechts, die den Staat bei dem Gebrauch seiner Gewalt eben nicht nur organisatorisch und verfahrenstechnisch beschränken, sondern darüber hinaus von Verfassungswegen weitergehende inhaltliche Bindungen der Staatsgewalt aufstellen und diese rechtlich sichern, vor allem durch die Verfassungsbindung der Gesetzgebung und die Normierung der Grund- und Menschenrechte. Ja, das ist erstmal, deswegen beschäftigen wir uns jetzt praktisch genau mit diesen Grundrechten. Die Grundrechte werden freundlich als Abwehrrechte gegen den Staat vorstellig gemacht. Ich zitiere da nochmal auch noch was aus einem Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Ohne Zweifel sind die Grundrechte in erster Linie dazu bestimmt, die Freiheitssphäre des Einzelnen vor Eingriffen der öffentlichen Gewalt zu sichern. Sie sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Das ergibt sich aus der geistesgeschichtlichen Entwicklung der Grundrechtsidee, wie aus den geschichtlichen Vorgängen, die zur Aufnahme von Grundrechten in die Verfassung der einzelnen Staaten geführt haben. Diesen Sinn haben auch die Grundrechte des Grundgesetzes, das mit der Voranstellung des Grundrechtsabschnitts den Vorrang des Menschen und seiner Würde gegenüber der Macht des Staates betonen wollte.
Feine Sache. Dann warte mal, weil du gerade gesagt hast, für die Audio-Podcast-Hörer, vielleicht beschreibe ich dann auch einfach noch kurz für alle, die diese meisterhafte Übersetzung ins Bildliche jetzt nicht sehen können, weil sie zuhören. Also das Bild, von dem wir gesprochen haben mit dem Schirm. Man sieht eine Illustration, bei der eine Familie zusammen unter einem überdimensionalen Schirm steht und auf diesem ist der gute Bundesadler abgebildet. Und dieses Bild findet ihr auch auf den BPB-Seiten unter dem Titel Die Grundrechte schützen jeden Menschen, sowie ein Schirm vor Regen schützt. Also auch der Text dazu eingeblendet, der wichtigste Teil. Der Regenschirm ist ein Bild für den Schutz, den Menschen in Deutschland durch die Grundrechte haben.
Genau. Dein Regenschirm ist tatsächlich so ein Bild dafür und gleichzeitig auch ein verräterisches Urteil. Offenbar ist es gar keine Selbstverständlichkeit, dass diese Staatsgewalt einen in Ruhe lässt, sondern es scheint einen Bedarf des Verstoßes gegen diese Grundrechte mit ihrem Inhalt zu geben. Das könnte einen schon aufmerken lassen, was das für ein Verhältnis sein muss. Viel spannender ist jedoch die Frage, wer garantiert denn die Abwehr vor staatlichem Übergriff? Die gleiche Gewalt, die Amtsträger beschäftigt, die für den Übergriff verantwortlich sind. Dann stimmt aber der Begriff Abwehr nicht, dann ist der Schluss fällig, dass diese Staatsgewalt die grundrechtlich garantierten Sphären selbst will, getrennt von dem betroffenen Bürger übrigens, der sowieso nicht gefragt wurde, ob er das denn überhaupt haben mag. Die Grundrechte lassen sich im Prinzip grob in 4 Abteilungen gliedern. Ökonomische, politische, sittliche und justizielle. Ja, da ist der mach den Schirm ruhig weg. Okay, genau, also 4 Abteilungen. Ökonomische, politische, sittliche und justizielle Grundrechte. Vor allem steht die Menschenwürde, welche unantastbar ist und in jedem der Grundrechte, so jedenfalls die juristische Kommentierung, soll ein Würdeanteil enthalten sein, welcher dann eben auch unantastbar sein muss und ewig gelten soll. Das steht dann in dem Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Die brauchen wir nicht zitieren, aber da steht die Ewigkeitsklausel drin von der Menschenwürde. Und wenn die halt einen gewissen Anteil in den Grundrechten hat, dann müssen die eben dem Grunde nach in der Systematik auch unantastbar sein. Jedenfalls ein Teil davon. Heißt ja nicht, dass man die nicht ändern kann, aber eben nicht diesen Würdeanteil rauskürzen. Das ist zumindest die Dogmatik da. Daraus folgt eben die unantastbare Niederschreibung der im Folgenden zu erläuternden Rechtsordnung, soweit sie eben diesen Würdeanteil enthält. Anknüpfend an den Gedanken, dass es merkwürdig ist, Selbstverständlichkeiten wie Meinung und so weiter als Recht haben zu dürfen, dass ausnahmslos alle Interessen der Unterworfenen des Grundgesetzes sich im Rahmen der Grundrechte betätigen dürfen, wir kommen bei der Freiheit da gleich auch noch näher drauf, verweist darauf, dass er, also der Rechtsstaat, sämtliche Interessen der Menschen souverän auf seine Ordnung und deren Zwecke verpflichtet und unter seine Kontrolle stellt. Entschieden ist dann, ob der Rechtsstaat diese Interessen eben für regelungsbedürftig hält und gegebenenfalls einschränkt oder sie sich eben entfalten dürfen. Der Gedanke ist hier nicht ganz leicht. Ich werde ihn auch gleich nochmal konkreter vorführen, aber ich will es nochmal ein bisschen im Allgemeinen versuchen. Ich habe beispielsweise das Interesse, von meiner Wohnung zum Fußballstadion zu kommen. Das Recht zur Fortbewegung, das gibt es tatsächlich, also auch sowas, ne, wo man sich stellt, okay, also das braucht offensichtlich ein Regelungsgehalt. Das Recht zur Fortbewegung, das steht in Artikel 11 des Grundgesetzes. Da heißt es, dass man Freizügigkeit im Bundesgebiet genießt. Jetzt kommen Fans des Rechtsstaats und sagen, super, ich darf hinlaufen und fahren, also zum Stadion. Ne? Jetzt mein Einwand, wäre es so selbstverständlich, dann bräuchte man dafür kein Recht durch eine Zentralgewalt. Dann geht man halt einfach seinen Weg zum Stadion. Mit dem Grundrecht der Gewährung stellt der Rechtsstaat aber jede Bewegung unter seine Kontrolle und scheidet eben zwischen legaler und illegaler Bewegung. Und das sieht man auch, wenn man sich dann beispielsweise den Artikel 11 Absatz 2 des Grundgesetzes, wo dann steht, dass dieses Grundrecht eingeschränkt werden kann, wenn dort bestimmte Zwecke gegen eine Fortbewegung sprechen. So scheidet der Staat dann eben zwischen Bewegungen, die ihm recht sind oder schlichtweg egal und solchen, die er dann auch unterbinden will. So dürfen dann halt auch jede Menge Fans jede Woche ins Stadion und so kann es dann aber auch sein, dass ein womöglich randalierender Fußballfan mal ein Reiseverbot bekommt, weil Straftaten verhindert werden sollen. Dieser Gedanke, also dass der Staat mit Erlaubnissen oder Lizenzen für verschiedene Sphären vom Meinen über das Bewegen bis zum Beruf erlernen, die Betroffenen auf seine Rechtsordnung verpflichtet. Dieser Gedanke wird sich in den folgenden vorgestellten Grundrechten, alle können hier nicht Thema sein, weil beispielsweise die Religionsfreiheit als ein sittliches Recht tiefer ins Thema Religion als in den Rechtsstaat eintaucht. Aber dieser Gedanke wird in den vorgestellten besonderen Grundrechten noch immer wieder auftauchen. Anders gesagt, mit der Betätigung dessen, was die Grundrechte erlauben, ordnet man sich den Ansprüchen des Staates freiwillig unter und macht freiwillig, was der Staat von einem beansprucht.
Warte mal hier kurz.
Ja.
Das ist nämlich was, was man einfach mal so einen Moment sacken lassen kann, weil du ja gerade so ein bisschen bewitzelt hast, dass es ein Recht auf Freizügigkeit gibt. Also wenn ich mich fortbewege, man kann ja auch einfach mal einen Moment innehalten und sich wirklich überlegen, alles, was ich mache, ist entweder erlaubt oder verboten.
Ja.
Oder ist das jetzt irgendwie, ne? Also.
Genau. Also, genau. Und wenn du es machen darfst, dann gibt es offenbar entweder ein staatliches Interesse, dass du es tust. Also jetzt beim Fortbewegen beispielsweise zur Arbeit. Das ist etwas, ja, da gibt es ja sogar öffentliche Verkehrsmittel, damit das einem erleichtert wird. Ja. Oder wie gesagt, ob man seine Freizeit dann im Stadion irgendwie verbringt, das interessiert den Rechtsstaat in dem Fall nicht. Aber dann, genau, aber wenn es ihn interessiert, dann kann er es im Zweifel auch einschränken. Aber ja, im Prinzip sind die Dinge, die man macht und tut, die sind dem Rechtsstaat entweder wichtig, weil du sie tun sollst, oder unwichtig, dann ignoriert er das, oder sanktionsfähig, wenn er es unterbinden will. Ja, so kann man das schon zusammenfassen. Mhm. Ja. So, aber ich bin ja weiter dran. Jetzt könntest du vielleicht sogar dein ultra gutes Grundgesetz nochmal zücken, mal genau. Also, wir fangen an jetzt mit ökonomisch. Freiheit und Eigentum, das ist so, sind die Grundrechte, die ökonomisch eine Rolle spielen, Beruf, Gewerbe und Gewerkschaften. Wir gehen da jetzt nicht total in die Tiefe, ich will da aber nur mal so ein Stück weit darstellen, welche Gesellschaft dann damit offensichtlich vom Gesetzgeber hier beansprucht ist oder welche vorgestellt werden soll oder welche praktisch ins Werk gesetzt werden soll, beherrscht werden soll. Also das bisher hier Vorgenannte, das kann man an der Freiheit, vielleicht magst du dir an der Stelle mal zitieren, den Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, genau, ja.
Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
Genau, also.
Absatz 2 auch noch?
Nee.
Langt schon.
Den brauchen wir tatsächlich. Ich gucke nochmal, aber hatte ich den hier in meinem. Genau, der reicht tatsächlich. Genau, also da kann man eingängig das studieren, was ich zuvor sagte. Du darfst alles denken und tun, was erlaubt ist. Damit wird die Lizenz zur Betätigung des freien Willens im Rahmen dessen, was der Rechtsstaat sonst so erlaubt, ausgegeben und dieser Wille und seine Praxis eben auf die vom Gesetzgeber vorgegebene Rechtsordnung als Ganzes verpflichtet. Das Material für seine Inhalte, also des freien Willens, das Material für seine Inhalte des so unter die Rechtsordnung untergeordneten freien Willens findet dieser im Eigentum. Jeder soll sich selbst mal Gedanken machen, wo er denn etwas mit einem freien Willen ohne Gegenstände anfangen kann. Luft und Liebe sind ja immer da ganz gute Beispiele, weil Atmen und Fühlen nichts benötigen, außer den nackten Körper. Wir fühlen meist eher noch den nackten Körper. Aber allein bei der Wohnung, den wetterfesten Klamotten, dem Essen und so weiter, fängt es doch an. Dieses, also das Privateigentum, vielleicht können wir das nochmal in Artikel 14 Absatz 1 zitieren.
Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet.
Genau.
Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.
Richtig, ja. Dieses, also das Privateigentum, scheidet die Grundrechtsträger durch Grundbuch, bürgerliches Gesetzbuch und Handelsregister in die eignenden und die eigentumslosen Klassen der Gesellschaft. So, da vielleicht nochmal der Hinweis, wir hatten mal hier damals haben wir noch, hieß unsere Sendung noch Doppelpack, heute Trio Infernal. Da hatten wir mal im September letzten Jahres, war das ein Segment, einen Zündfunken, den hatte ich gemacht zum Thema, wie ist es eigentlich mit dem Grundgesetz und dem Kapitalismus? Ich hier führe ich das jetzt ja praktisch oder versuche ich es ja auch nochmal so ein bisschen durchzuführen, indem ich das jetzt hier mit dem Eigentum erstmal so als Resultat hinstelle und sage, wie das die Leute dann so scheidet, eben in die Eigenenden und Eigentumslosen. Da habe ich den Punkt auch noch ein bisschen näher besprochen, auch noch was zum Sozialstaat und zu der Enteignungsvorschrift, die da ja auch noch mit drin ist, will ich jetzt hier nicht vertiefen. Also wer da gerne nochmal reinschauen will, kann das machen.
Kannst du auch in die Videobeschreibung
packen. Können wir da auch reintun. Hier soll es erstmal darum gehen, okay, also ne, der freie Wille, der wird getrennt von den Willensinhalten anerkannt und so auf die Rechtsordnung verpflichtet. Sein Material findet dieser freie Wille im Eigentum, so er es denn hat. So, und damit wird die Bereicherung der besitzenden Unternehmer an denen, die als Arbeiter auf sie verwiesen und von den Produktionsmitteln getrennt sind, und die ihr Einkommen nur durch das Angebot ihrer Arbeitskraft an die Unternehmer generieren und folglich deren Ausbeutung ins Werk gesetzt. Immobilieneigentümer oder Bankiers schmarotzen daran, indem sie von dem ohnehin auf das Unternehmen und nicht dem Bedarf des Empfängers zugeschnittenen Lohn ihren Tribut für Miete oder eine Kreditrate zum Wohnen einfordern. So, in der Gewerbe- und Berufsfreiheit konkretisiert der Rechtsstaat, in welchen Geschäften das von ihm angepeilte Wachstum stattfinden soll. Ein interessanter Hinweis, dass die eingerichtete Produktionsweise offensichtlich ständig zur Störung dieser Ordnung führt, wenn zum Beispiel in der Gewerbeordnung Regeln enthalten sind, die doch so selbstverständlich eigentlich oder die, nee, andersrum, nochmal anders gesagt, Wenn zum Beispiel in der Gewerbeordnung Regeln, die doch so selbstverständliche menschenrechtliche Sache, also Geschäftemacherei mit dem Privateigentum, wenn dafür Regeln notwendig sind. Ich sage da aber später auch nochmal was zu. Aber offensichtlich gibt es aus dem Geschäftszweck mit Privateigentum wiederum Ordnungsprobleme, die den Staat dann stören und die er dann entsprechend regelt. Um die dauerhaften Reproduktionsschwierigkeiten der Arbeiterklasse weiß der Rechtsstaat auch und regelt vorsorglich deren Klassenkampf per Gewerkschaftsfreiheit, Koalitionsfreiheit heißt das da, sodass dieser keinen Schaden für das, also dass dieser keinen Schaden für das bezweckte kapitalistische Wachstum jedenfalls insgesamt darstellen soll. Auch wenn er im einzelnen Klassenkampf sicherlich das Einzelkapital schädigt, aber wie gesagt, nicht den gesamten vom Staat angepeilten Wachstumszweck. Was zur Reproduktion der Arbeiter vom Kapital anerkannt wird, schreibt er aber übrigens auch nicht vor. Er muss mittlerweile wegen der schlappen Gewerkschaften mittlerweile ja sogar einen Mindestlohn hinstellen.
Ich hake da mal kurz ein, weil im Prinzip ist das ja schon ein Knackpunkt, ne? Also während so die gängige Vorstellung erstmal mit Sätzen daherkommt wie ich habe Rechte oder dies, das ist jetzt mein Recht. Also in den Sätzen kommt das ja zum Ausdruck, aber daran lässt sich ja was lernen. Also dass man sich mal inhaltlich wirklich ganz genau vergegenwärtigt, wozu man da eigentlich ein Recht hat. Dass ich das Recht auf Bildung, auf freie Berufswahl und Arbeit habe. Das bedeutet schlussendlich, dass ich das Recht habe, mich auf dem freien Markt und vorher schon in der Schule in die Konkurrenz mit anderen zu begeben, um mir dort per Arbeitsleistung dann eigentlich erstmal das Material erwirtschaften zu müssen, damit ich dann überhaupt von meiner Freiheit Gebrauch machen kann. Ja, was anderes bleibt mir als Freiheit nicht, weil ich zur eigentumslosen Klasse gehöre. Und das und nichts anderes ist Freiheit.
Ja, beziehungsweise genau, also du sagst da irgendwie noch an der Stelle, damit ich von der Freiheit Gebrauch machen kann, du machst es halt, aber sagst du auch irgendwie, du machst es halt dann schon, wenn du nichts hast, dann musst du halt dafür sorgen, dass sich jemand für dich interessiert, dir gegebenenfalls ein Geld zu geben dafür, dass du eben deine Arbeitskraft zur Verfügung stellst. Und ja, und wenn du dann halt so eine Einkommensquelle dir generieren kannst, dann kannst du eben auch mit dem erworbenen Geld halt gegebenenfalls dir anderes Eigentum einkaufen und so weiter. Aber mit der Freiheit machst du halt die ganze Zeit Gebrauch, nicht erst, wenn du dann halt praktisch nach dem Arbeitstag hier deinen Gegenstand kaufst, ne? Das ist eben die Konsequenz, wenn Freiheit und Eigentum gelten. Wenn du nichts hast, dann musst du dir eben entsprechend eine Geldquelle besorgen. Und wenn es dann halt nur deine Arbeitskraft gibt, weil du keine GmbH und keine Immobilien hast oder kein Vermögen, dann ja, bleibt dir auch nichts. Genau. Also ökonomisch ist das schon so. Und man merkt auch da, dass es, also so wie du es jetzt auch zum Schluss dargestellt hast, ökonomisch ist das schon so. Und man merkt da auch, dass es das Recht zu tun ist, was man sowieso muss, wenn man jedenfalls nicht lebensmüde ist. Aber ja, das ist der ökonomische Gehalt der Freiheit. Und den halte ich dann jetzt bis hier, hätte ich das zumindest grob erstmal zusammengefasst. Ich würde dann jetzt den Übergang machen in die politischen Grundrechte, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Ist auch relativ kurz, kann man gegebenenfalls, wenn da Fragen offen bleiben, dann auch gerne mal in einer anderen Folge weiter besprechen. Ich will mal so das versuchen, das Wesentliche hier zusammenzukehren. Das unschuldige Meinen und Zusammenkommen für eine politische Forderung erlaubt der Rechtsstaat ebenfalls, um die Bedingung dessen dann näher zu bestimmen. Das war mal so der Gedanke, den ich immer so versucht habe, am Anfang so mehrfach zu sagen. Also in dem Moment, wo er etwas bestimmte Sphären des Lebens erlaubt, verschafft sich der Rechtsstaat die Kontrolle über genau diese Sphäre und deren Ausgestaltung und so auch beim Meinen. Bei der Meinungsfreiheit, ich erwarte ein Zitat.
Ja, ich habe extra noch einen Schluck aus der Pulle genommen.
Ja, sehr gut. Artikel 5 Absatz 1 und 2, bitte.
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Freundlich. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Und Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
Genau. Also bei der jetzt gerade von dir vorgestellten Meinungsfreiheit trennt der Staat das bloße Urteilen von dessen praktischer Konsequenz und definiert, wie weit sie gehen und was man eben nicht sagen darf. So verbleibt die Frage, welche Meinung gilt und was bloß folgenlose Meinung ist bei den politisch Zuständigen. Weil das, denn was die dann meinen, das gilt dann auch tatsächlich. Man selber kann dann, wie gesagt, alles sicherlich oder fast alles, ne, soweit es dann ebenfalls vom Staat als Meinung zugelassen ist, das darf man sagen. Aber ob es gilt, das wird nicht garantiert in diesem Artikel. Die garantierte Versammlungsfreiheit, bitte nochmal den Artikel 8.
Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetze oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden.
Da sieht man auch immer diese Logik, wie gesagt, nochmal, immer das Gedanken so, er regelt eine Sphäre als eine Erlaubnis, auf die man sich dann mit seinem freien Willen beziehen kann und regelt sie dann, und das kommt dann immer, also dogmatisch ist das dann immer in diesen Folgeabsätzen, da steht immer drin, das Recht kann dann halt durch den Staat so und so entsprechend geregelt werden und da werden dann teilweise nochmal, manchmal ist das ein bisschen strenger, was die Anforderungen an so ein Gesetz betrifft, aber das ist immer so der Gedanke, der sich dann immer so in diesen Meistern, so in diesem Absatz 1 und Absatz 2, Absatz 1 ist dann die Erlaubnis und Absatz 2 erklärt dir dann, wie weit die Erlaubnis reicht. So, und so hast du einerseits das Recht, meinetwegen, wie gesagt, so eine Versammlung zu machen. Super. Und dann wird gesagt, und zwar jetzt nicht im Sinne von, ich will damit jetzt nicht sagen, dass mich die Beschränkungen, also dass es eigentlich der Absatz 1 toll wäre, wenn es den Absatz 2 nicht gäbe. Nee, tatsächlich ist es so, diese beiden Absätze, die sind gar nicht, also die bedingen sich eigentlich. Dadurch, dass er dann definiert, wie so eine Einschränkung funktioniert, wie dann praktisch die Regelung dieses Rechts dann im Einzelnen vonstatten geht, ist es wieder nur die staatsorganisatorische Überlegung, wie das dann im Zweifel vonstatten zu gehen hat. Ich meine, er müsste diesen Absatz 2 noch nicht mal da reinschreiben, weil in dem Moment, wo er sagt, ich erlaube dir, dich zu versammeln, ist schon völlig klar, dass er die Bestimmung dann auch darüber fällt, wie dann die Erlaubnis im Detail stattzufinden hat. Also deswegen meine ich, aber zumindest zur Klarstellung ist das eben jetzt so von den Grundgesetzvätern und mittlerweile weiß man dann dem Feminismus ja auch, dass es da wohl auch Mütter gab. Aber jedenfalls, so haben sich die Leute, die das damals zusammengeschrieben halt klarstellend gedacht. Aber ich meine, es bräuchte es noch nicht mehr. Ich will damit nur nochmal klarstellen, weil manche Leute sagen so, tolles Grundgesetz, wenn es nicht diese Einschränkung gäbe. Nee, dass es diese Einschränkung oder diese Regelungen einer beispielsweise der Versammlungsfreiheit gibt, das gibt schon die Tatsache vor, dass jemand daherkommt und sagt, ich erlaube dir, dich zu versammeln. Ja, da ist klar, weil wenn das eine souveräne Gewalt macht, dann klärt die auch auf oder dann stellt die auch fest, wie das dann im Einzelnen abzulaufen haben kann, in meinetwegen dann in dem Fall in so einem Versammlungsgesetz.
Ja, es wäre eigentlich auch eine spannende Nummer, wenn man einfach mal Artikel für Artikel durchgehen würde und konkret aufzeigen würde, wie sich das in jedem einzelnen Artikel schon in der Form äußert. Mir ist da jetzt direkt, wie du das gesagt hast, der Asylparagraph eingefallen, weil man ja da auch immer gerne sagt, ja, die ganzen Ergänzungen, die kommen oder jetzt auch GEAS-Reform und so weiter. Aber alleine schon der allererste Absatz, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, kann man auch schon unfassbar viel rausholen. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin, dass wir irgendwie dann in so Folgesendungen uns mal mit so einzelnen Artikeln ein bisschen genauer befassen.
Können wir mal gucken. Also je nachdem, wie jetzt hier tatsächlich auch so das Feedback ist, möglicherweise ist es, wenn es Unklarheiten gibt, davon gehe ich jetzt fast mal aus, weil es halt sehr, sehr kurz und resultatemäßig hier vorgestellt wird. Aber und das Wesentliche, dann können wir da gerne noch genauer reingehen.
Also vielleicht auch hier schon mal an alle, die zuhören, der Aufruf, Kommentare, Fragen und so weiter ab unten in die YouTube-Kommentare und wir kümmern uns dann auch drum. Und wenn das dann tatsächlich so viel Material ist, dass da irgendwie noch eine größere Antwortfolge raus muss, dann sehen wir auch zu, dass die zustande kommt.
Sehr gut. Okay, also die garantierte Versammlungsfreiheit unterstellt ein permanentes Arsenal an Unzufriedenheit, die hier anerkennt, der Rechtsstaat, der hier anerkennt, dass das Marschieren an sich erlaubt wird, und zwar ebenfalls so, dass es den Betrieb der politisch Zuständigen im Rechtsstaat unberührt lässt. Das kann man dann bei so Beispielen wie Bannmeile oder Ähnliches dann auch, oder im Versammlungsgesetz, wie es dann näher ausgeführt wird, musst dich anmelden. Und dann gibt es eine Behörde, die guckt, ob es gerade stört und wo du dann dich versammeln kannst und so weiter. Das ist tatsächlich dann die Folge, oder das ist der Inhalt von der Versammlungsfreiheit. Und wie gesagt, dadurch wird der politische Apparat durch das Meinen und Versammeln jedenfalls, der soll souverän weiter seine Zwecke verfolgen. Und es ist aber, und das will ich aber auch nochmal sagen, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, das sind trotzdem aus Sicht des Staates hohe Güter. Das wird so gesagt und das sollte man auch ernst nehmen. Also ich will damit nicht sagen, das ist so eine Art Manipulationsquatsch, wo die Leute dann irgendwie meinen und sich versammeln dürfen und eigentlich dürfen sie es wieder gar nicht so richtig. Nee, eigentlich ist das folgenlos für die politisch Handelnden. Das stimmt. Aber anders kann man sich diese Vorschriften auch gar nicht vorstellen, weil sie sollen ja praktisch den Ablauf der politisch Zuständigen eben nicht behindern. Und das wäre auch merkwürdig, wenn die politische Hoheit sich hier praktisch ihre eigenen durch die Rechtsetzung oder diese Erlaubnisse ihre eigenen Störungen organisieren würde. Das wäre auch in sich ziemlich widersprüchlich. Also anders kann man das auch gar nicht garantieren, als so meine ich, wenn man da so einen demokratischen Rechtsstaat hat. Aber die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit sind hohe Güter und das wird so gesagt und das sollte man auch bitte, bitte ernst nehmen. Ich habe hier noch so ein schönes Zitat, ein bisschen pathetisch, auch wieder vom Bundesverfassungsgericht. Genau, das hier. Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt. Und dann wird hier was Französisches gesagt, das wird wahrscheinlich une des droits les plus précieux de l'homme nach Artikel 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789. Ich habe es bestimmt völlig falsch ausgesprochen, aber in der DDR hatte man kein Französisch. So, für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung ist es schlechthin konstituierend, denn es ermöglicht erst, und das da sollte man hinhören, denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf um Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Es ist in diesem Sinne die Grundlage jeder Freiheit überhaupt. Und dann gibt es nochmal ein Zitat. Ich muss jetzt mal überlegen, ich hatte da noch sogar noch ein bisschen was Schönes, aber das habe ich jetzt gerade hier nicht zur Versammlungsfreiheit, wo das auch noch mal so ein bisschen auch so der Zweck dargestellt wird. Das ist so ein bisschen schade, dass ich es gerade nicht habe, aber wo noch mal so ein bisschen der Zweck dargestellt wird, dass auch das Versammeln und das Meinen eben dann auch wirklich wichtig sind für die Regierenden. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich das. Ah ja, doch, hier habe ich es, genau. Ha, da habe ich es doch noch. Ich habe es bloß nicht fett markiert. Also die Versammlungsfreiheit kann aber auch anhand ihrer demokratischen Funktion ausgelegt werden. Sollte man jetzt wirklich hinhören. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gehört sie danach zu den unentbehrlichen Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens. Das Gericht sieht in ihr den Ausdruck der Volkssouveränität und demgemäß ein demokratisches Bürgerrecht zur aktiven Teilnahme am politischen Prozess. Dem Volk wird es mit Hilfe der Versammlungsfreiheit ermöglicht, die öffentliche Meinung zu formen und damit Einfluss auf die politische Willensbildung zu nehmen. Sie dient als politisches Frühwarnsystem, das die Unzufriedenheit bestimmter Bevölkerungsgruppen und politischer Strömungen zum Ausdruck bringt. Also so der zynische Blick da auch drauf, so man hört diejenigen an, zu entscheiden haben ja eh am Ende die politisch Regierenden. Aber man hört sich das dann halt auch durchaus gerne an und deswegen ist das auch so eine Sache, dass die Meinungs- und Versammlungsfreiheit eben wirklich auch so als wichtige Grundrechte erachtet werden, weil man dann eben tatsächlich sagt, okay, sollen sie doch meinen, sollen sie sich doch versammeln, entscheiden tun wir am Ende sowieso, aber so kriegt man zumindest mit, okay, welche Dinge werden diskutiert und lohnt sich das gegebenenfalls einen Gedanken dazu zu machen oder entscheidet man eben über diese Demonstration oder so hinweg? Das ist dann aber zumindest, gerade weil es ja dann immer auch konstruktiv, ich komme ja dann gleich noch dazu, weil es immer konstruktive Vorschläge vorgetragen werden von denjenigen, die meinetwegen sich versammeln und Anträge an die Regierung ja auch stellen. Stichwort jetzt mal Bauernproteste oder sowas, ne? Weil es gerade so ein aktuelles Beispiel ist. Dann ist es natürlich für so Regierende das Beste, wenn da Leute kommen und sagen, bitte regiert uns ordentlich. Das ist klar ist das deswegen auch für die ein phänomenales Grundrecht also ein Edelgrundrecht. Ja. Durch die Tatsache, dass eben die finale politische Entscheidung bei den zuständigen Amtsträgern verbleibt und die Meinenden und sich Versammelnden, dass die eben von deren Entscheidung abhängig sind, dadurch bleiben diese auf Konstruktivität im Meinen verdammt, wenn ihr Interesse Erfolg haben soll. Sie müssen also ihr Interesse so vortragen, dass es in einen Staatszweck passt und unterschreiben diesen damit notwendig. Diese maßgeblich staatsstabilisierende Leistung schätzen die angesprochenen Politiker, Regierende und Richter sehr, wenn sich die von der Herrschaft betroffenen Sorge um deren, also das der Herrschaft, um deren Gelingen machen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Lass es uns vielleicht mal an so einem Beispiel machen. Nehmen wir vielleicht eines, was zu einigen Zuschauern hier vielleicht passen könnte. Jetzt mal ein bisschen frech. Ich weiß jetzt nicht, wer uns alles so aus welchen Personenkreisen zuschaut, aber ich unterstelle mal, dass es vielleicht einige Studenten sind. Die Studenten und ihre Lobbyorganisation, die beschweren sich ja alle paar Jahre darüber, dass das BAföG, also die Berufsausbildungsförderungsgesetz, genau, ich habe gerade das Substantiv, wenn man das Gesetz immer so liest, ja okay. Genau, also, dass die Berufsausbildungsförderung diejenigen, die es beantragen können, nicht ausreichend finanziert oder gar, dass es zu wenig Leute in Anspruch nehmen können, was erstmal ohne Zweifel zutrifft, weil man während des Studierens nicht, also weil man während des Studierens ja nicht gleichzeitig mit einem Erwerbseinkommen oder einem Erwerbseinkommen nachgehen kann, beziehungsweise ja klar, es ist schon so, dass man das heutzutage gerade auch bei den hohen Mieten und so weiter muss, aber grundsätzlich soll man ja erstmal studieren und eigentlich nicht sich noch darum kümmern, dass man irgendwie so einen Gelderwerb zusätzlich organisiert. Daher sind Studierende ohne reiche Eltern auf so eine Hilfe verwiesen. Jetzt aber bloß zu sagen, ich habe kein Einkommen, was meine Bedürfnisse als Student deckt, hier jetzt eben im Fall dieses Studiums, das interessiert erstmal grundsätzlich niemanden in der Politik. Dafür hast du ja die Freiheit, dir da eine Erwerbsquelle zu suchen und musst ja auch nicht studieren. Ne? Wenn du die nicht nutzt, dann ist es nicht Sache der Politik. Das wissen auch die Studenten und kommen daher auch nicht stumpf mit. Wir wollen oder wir brauchen Geld für die Studis aus unterhaltsschwachen Häusern. Die übersetzen diese Forderung in ein vom Staat selbst ausgegebenes Anliegen, was dem Staatsagenten auf der anderen Seite, also den, den man anspricht, um gegebenenfalls die Berufsausbildungsförderung zu reformieren, ne, was dem dann halt einleuchten soll. So soll erreicht werden, dass er, also besagter Staatsagent, nicht anders kann, als das BAföG zu erhöhen oder meinetwegen den Antragstellerkreis deutlich zu erweitern. Und dann wird gesagt, das Recht auf Bildung, soziale Gerechtigkeit, der Fachkräftemangel der Wirtschaft, die Zukunft des Standorts, Deutschland, der Dichter und Denker, also kultureller Verfall der Nation droht und so weiter. Viel und vieles mehr. Man merkt, dass man sich von dem Begehren der Leute nach einer finanziellen Hilfe im Studium schon vollkommen verabschiedet hat. Und dieses Begehren einem damit gar nicht komplementären, also entsprechenden Zweck untergeordnet hat. Mal anders gesagt, aus dem Fachkräftemangel oder dem kulturellen Zustand der Nation lässt sich kein konkreter BAföG-Satz ermitteln. Die Studi-Lobbys wissen aber, anders als in dieser Unterordnung, lässt sich das Begehren auch gar nicht vortragen. In Kauf nehmen sie damit aber auch, was nun zum Recht auf Bildung oder zur Zukunft des Standorts gehört, das entscheidet die Figur eben auf der Staatsseite und damit auch, ob es eben BAföG gibt und wie hoch. Die genannten Titel, also hier, was ich alles genannt hatte, ne, soziale Gerechtigkeit, Recht auf Bildung und so weiter, die sind eben nicht unwidersprechlich, aber für die Betroffenen unausweichlich, wenn sie überhaupt gehört werden wollen. Das zum Thema, wie man praktisch aufgrund dieser Konstruktion von Meinungsfreiheit darauf verpflichtet wird, sich konstruktiv die eigenen Interessen konstruktiv praktisch zu verwandeln in ein Staatsinteresse, in dem dann dieses eigene Interesse aufgehoben sein soll und damit aber praktisch die Entscheidung darüber, was diese Abstraktion, die wir hier hatten, ne, soziale Gerechtigkeit, Recht auf Bildung, also alles, was Staatszwecke dann halt oder Staatszwecke, die mit denen dann gegebenenfalls man Gehör verschafft, dass aus denen aber dann eben nicht die Notwendigkeit folgt, dass das eigene Interesse zum Zuge kommt. Das ist die Kehrseite davon, aber so läuft das halt mit dieser Meinungsfreiheit, wenn die anderen entscheiden. So, kommen wir noch zur Menschenwürde. Die reiße ich hier auch so ein bisschen an, aus Gründen, die ich gleich noch erkläre. Vor den Grundrechten steht die Garantie der Menschenwürde.
Möchtest du die komplette Menschenwürde?
Nee, der Artikel 1 Absatz 1 reicht.
Okay, Teile reichen. Artikel 1 Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Genau, sie enthält begrifflich bereits die ihr folgenden Grundrechte. Jedes Grundrecht hat einen Würdegehalt. Ich hatte es schon so ein bisschen eingangs angesagt. Und ist in dieser Hinsicht nicht zu ändern, wegen eben dieser Ewigkeitsgarantie in Artikel 79 Absatz 3. Die vorgesehene materiell rechtsstaatliche Ordnung wird soweit verewigt, soweit dort eben ein Anteil Menschenwürde in den jeweiligen Grundrechten enthalten ist. Ich sage das an der Stelle mal so feststellend, aber das findet man auch in den einschlägigen juristischen Kommentaren. Kann man dann sich gerne, wenn man da will, in der Bibliothek angucken. Beim Eigentum bedeutet der Würdegehalt, um nochmal jetzt auch so ein bisschen den Rückschluss zu ziehen, ja, ist das denn, weil das ja auch immer von durchaus von Kapitalismuskritikern kommt, so von wegen, das ist doch alles gar nicht in Stein gemeißelt und schaut euch doch mal hier die Enteignungsvorschriften und so weiter an. Da möchte ich mal so zum einen das Bundesverfassungsgericht zitieren und danach noch einen ehemaligen Präsidenten von diesem Bundesverfassungsgericht in so einem Aufsatz, den er geschrieben hat. Vielleicht erstmal Bundesverfassungsgericht und zum Würdegehalt. Oder was das Wesen dieses Eigentums ist, was letztendlich auch unantastbar ist. Das Eigentum ist ein elementares Grundrecht und sein Schutz von besonderer Bedeutung für den sozialen Rechtsstaat. Der Eigentumsgarantie kommt im Gefüge der Grundrechte insbesondere die Aufgabe zu, dem Träger des Grundrechts einen Freiheitsraum im vermögensrechtlichen Bereich zu sichern. Das verfassungsrechtlich gewährleistete Eigentum ist durch Privatnützigkeit und grundsätzliche Verfügungsbefugnis des Eigentümers über den Eigentumsgegenstand gekennzeichnet. Es soll als Grundlage privater Interessen und in eigenverantwortlichem privatem Interesse von Nutzen sein. So, und da hat der Papier, hieß der mal, der hat da mal gesagt, legt man diese allgemeinen Überlegungen der Interpretation des Artikel 79 Absatz 3, das ist diese Ewigkeitsgarantie, zugrunde, so kann davon ausgegangen werden, dass es auch dem verfassungsändernden Gesetzgeber verwehrt ist, die Eigentumsgewährleistung in ihrem Wesensgehalt und damit in ihrem menschenrechtlichen Kernbestand aufzugeben und zur Disposition des Staates zu stellen. Also anders gesagt, wenn damit der Kapitalismus eingerichtet ist mit dem Privateigentum und der Freiheit, dann gilt der ewig. So ist diese Verfassungskonstitution zu verstehen. Kurz zur Würde nochmal. Allgemein wird Würde so definiert, ausgehend von der Vorstellung des Gesetzgebers, dass es zum Wesen des Menschen gehört, in Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich frei zu entfalten und dass der Einzelne verlangen kann, in der Gemeinschaft grundsätzlich als gleichberechtigtes Glied mit Eigenwert anerkannt zu werden, schließt es die Verpflichtung zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde vielmehr generell aus, den Menschen zum bloßen, das ist immer, finde ich mal witzig, zum bloßen Objekt, also schon zum Objekt des Staates, aber nicht zum bloßen Objekt des Staates zu machen, was das ist, kommen wir gleich noch zu. Schlechthin verboten ist es damit, jede Behandlung von Menschen durch die öffentliche Gewalt, dessen Subjektqualität seinen Status als Rechtssubjekt grundsätzlich in Frage stellt, indem sie die Achtung des Wertes vermissen lässt, der jedem Menschen um seiner selbst willen Kraft seines Personseins zukommt. Damit ist klar und erinnert sei auch so ein bisschen an die Einlassung von mir zur Freiheit. Würde bedeutet das Recht auf eine Herrschaft, welche den freien Willen anerkennt und getrennt von seinem Willensinhalt für ihre Zwecke produktiv benutzen kann.
Auch da mal noch ein Kommentar, weil das ist ja irgendwo schon so ein Ding mit dieser Abstraktion. Also, dass man jetzt von konkreten Inhalten und damit auch von den konkreten Bedürfnissen der Menschen ja erstmal zu abstrahieren hat, um beispielsweise zur allgemeinen Menschenwürde überhaupt zu kommen. Das schlussendlich bedeutet das ja trotzdem, dass Menschenwürde für ein bestimmtes Wesen des Menschen, also für so eine spezifische Vorstellung vom Menschen definiert wird. Du würdest jetzt sagen, Verhimmelung des Menschen, das ist eben, ja, ist eine Abstraktion. Und man muss dann ja schon mal fragen, wer dann hier noch als der Mensch hergenommen beziehungsweise gesetzt wird. Besonders deutlich wird für mich das Problem mit dieser Abstraktion, wenn man sich dann eben mal vor Augen führt, wie Grundrechte dann so ganz konkret für eine obdachlose Person aussehen. Aber vielleicht bleiben wir auch erstmal beim Wesentlichen, schreiben, kommen nachher nochmal drauf zurück.
Also, ich möchte nicht missverstanden werden, dass diese Gesetze von Menschen abstrahieren, ja, so weit stimmt schon, aber das ist, meine ich, nicht die Gemeinheit darin, dass da abstrahiert wird von bestimmten Menschen, sondern dass hier eine Abstraktion vom Willensinhalt der Menschen hier stattfindet. Und der Mensch, der übrig bleibt, ist dann der sich freiwillig unter die staatlich vorgegebenen Erlaubnissphären der Grundrechte, nochmal, der Satz ist wichtig, der Mensch, der übrig bleibt, ist der sich freiwillig unter die staatlich vorgegebenen Erlaubnissphären der Grundrechte unterordnende Mensch, den das Grundgesetz da im Blick hat. Daher ist Würde und Obdachlosigkeit auch kein Widerspruch. Die Würde hat der Obdachlose auch bis zum Kältetod und sogar noch danach. Das nennt man postmortaler Grundrechtsschutz. Jedenfalls hat er die Würde auch als, jetzt mal so zynisch, Penner auf der Straße zu leben. Er hatte doch die Gelegenheit, vor der Obdachlosigkeit Geld für seine Miete zu verdienen oder diese halt beim Sozialamt zu beantragen. Bloßes Objekt, also bloßes Objekt des Staates, der ihn doch nicht einfach so auf die Straße gestellt hat, ist der Obdachlose ja tatsächlich nicht. So zynisch ist dann halt auch dieser Würdekrams. So, mir ist eigentlich schon klar, dass das jetzt recht knapp zusammengefasst ist. Mir ging es vor allem um zwei wesentliche Gedanken. Es gibt, also jetzt bei der Würde, weil da kann man sicherlich schon recht viel mehr sagen. Übrigens, was ich da auch ganz gut fand, war von Albert Krölz die zwei Folgen zu den Menschenrechten. Der macht das sogar noch ein bisschen ausführlicher. Mir ging's hier erstmal um zwei wesentliche Gedanken. Es gibt eben eine Gemeinsamkeit in dem Artikel der Menschenwürde mit den ihr folgenden Grundrechten, nämlich die Anerkennung des freien Willens der Unterworfenen im Rechtsstaat durch diesen, eben zu dessen Verpflichtung, also des freien Willens, auf das vorgegebene System der Lizenzen in Gestalt dieser Grundrechte, vom Meinen bis zum Geschäfte mit dem Eigentum zu machen. Da sind die Adressaten dieser Grundrechte eben tatsächlich eben in ihrem freien Willen angesprochen. Das meinen die eben immer mit nicht bloßes Objekt, also schon Objekt, aber sich freiwillig unterordnendes Objekt. Diese Gemeinsamkeit findet sich in jedem Grundrecht. Ausnahme wohl laut Bundesverfassungsgericht das Grundrecht auf Asyl. Deswegen gab es immer die Debatte, ob man das nicht abschafft. Will ich hier nicht vertiefen, aber da nicht. Aber im Übrigen schon. Also, um diese Gemeinsamkeit eben dieser Würdeanteil, beziehungsweise dass man eben den freien Willen anerkennt und dann darauf auf die jeweilige Sphäre der Grundrechte verpflichtet. Die findet sich in jedem Grundrecht als Anteil und ist so, und so ist diese grundrechtliche Ordnung dann letztendlich, hatte ich ja schon mehrfach gesagt, jetzt ewig geltend. Und was es beim Eigentum meint, habe ich ja auch dann auch ausgeführt. Und ich kann es nochmal sagen, also es bedeutet letztendlich die Verewigung des Kapitalismus. So, jetzt gibt es noch, das will ich hier nochmal kurz nur anschneiden, es gibt jetzt auch noch hier diese Justizgrundrechte, Rechtsweggarantie, Recht auf gesetzlichen Richter, rechtliches Gehör. Die Kontrolle der Amtsträger auf die Inhalte des materiellen Rechtsstaats, also das, was wir hier jetzt so ein Stück weit angerissen haben, erfolgt nicht nur im Rahmen des noch zu besprechenden formellen Rechtsstaates, sondern auch durch die Betroffenen rechtsstaatlicher Herrschaft. Die Erlaubnis, sich gegen staatliche Entscheidungen zur Wehr zu setzen und durch Gerichte prüfen zu lassen, ist eine Weiterung der Stabilisierung des politischen Programms der Grundrechte durch die Betroffenen. Und nur jetzt hier der Vollständigkeit genannt. Die Justizgrundrechte sind aber eher dem formellen Rechtsstaat zuzuordnen und sind daher in ihrem Grund, dem offensichtlich systematischen möglichen Verstoß der Amtsträger gegen die Grundrechte, auch dann dort weiter zu besprechen.
Bedeutet, dann haben wir an dem Punkt jetzt erstmal die materielle Seite des Rechtsstaats soweit abgehakt. Und kommen dann zum nächsten großen Paket, das der formelle Rechtsstaat wäre. Marek, kannst du uns erstmal möglichst kurz und bündig erklären, was darunter eigentlich alles so zu fassen ist?
Kurz für nicht, wir wollen es ja zumindest umfangreicher fassen. Aber genau, gucken wir mal, wie lange das jetzt wird. Ich habe nämlich zunächst erstmal tatsächlich ein Zitat und vielleicht auch nochmal für diejenigen, die das jetzt nicht kennen, dieses Grundgesetz, ne? Materieller Rechtsstaat, Grundrechte stehen am Anfang. Das ist eben das, was wir jetzt bis hier angerissen und inhaltlich mit Leben gefüllt haben oder jedenfalls so, wie es der Staat mit Leben füllen will. Und der formelle Rechtsstaat, das betrifft dann ja Staatsorganisationsfragen. Das ist jetzt dann diese Sachen mit der Bindung und dem Gesetz und so. Ich habe da ein schönes Zitat und das will ich dann auch nochmal vorstellen. Als formelle Rechtsstaatlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit im formellen Sinne wird dabei der Begriff des Rechtsstaats bezeichnet, der in der Verfassungsrechtslehre bis ins Weimarer Reich tradiert wurde. Das heißt, der Inbegriff der Grundsätze der Gewaltenteilung, der Bindung von Justiz und Verwaltung an das Gesetz, der Zulässigkeit von staatlichen Eingriffen in die Freiheit und Eigentum des Bürgers nur aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung, der gerichtlichen Kontrolle des Handelns der Exekutive sowie der Grundsätze der Staatshaftung. Keiner dieser Grundsätze schreibt dem Staat bzw. seinen Organ ein bestimmtes inhaltliches vorgezeichnetes Handeln vor. Vielmehr besteht ihr gemeinsames Ziel darin, der Staatsgewalt vor allem durch verfahrens- und organisationsrechtliche Vorkehrungen Grenzen zu setzen und dadurch den Bürger zu schützen, wenn und soweit der Staat handelt. Das hat man mit den Abwehrrechten aber auch schon geklärt, was das dann bedeutet, wenn dann praktisch auf der Seite einerseits den Staat schützt, der die Rechte, die Grundrechte garantiert und gleichzeitig offensichtlich in der Verwaltung Personen beinhaltet, die dagegen verstoßen, dann ist es offensichtlich so, dass man eben möchte, dass die dann diese Grundrechte eben auch so umstandslos und ohne sachfremde Interessen gelten. Will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber ja, jedenfalls genau, also diese organisationsrechtlichen Institutionen, um die geht's. Die im als formeller Rechtsstaat vorgestellten Grundsätze haben gemein, dass die Agenten in den Ämtern auf deren gesetzlich festgelegte Inhalte verpflichtet werden und keinerlei sachfremde Erwägungen zum jeweiligen Amt in die Entscheidung dort einfließen dürfen. So wird auf der Seite des Staates sichergestellt, dass die in den Grundrechten verewigte gesellschaftliche Ordnung durch die diese verwaltenden Amtsträger auch ewig nur mit den dieser Ordnung dienenden Maßnahmen in der Verfassung, Gesetzen und so weiter, Verordnungen erhalten bleibt. Ja, also die Maßnahmen, die treffen, die sollen sich halt an Verfassung, Gesetze, Verordnungen, Rechtsentscheidungen halten und so soll die verewigte Ordnung eben ewig erhalten bleiben. Das mutet erstmal merkwürdig an, warum das jetzt erstmal keine Selbstverständlichkeit ist. Schließlich schwören die Amtsträger doch regelmäßig irgendwelche Eide auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und es mag sein, dass es immer ein paar falsche 50er unter den Leuten gibt, die sich zum Beispiel im Amt bereichern. Das Grundgesetz und der Rechtsstaat scheinen jedoch in dieser Klarstellung davon auszugehen, dass es systematische Gründe dafür gibt, seine zugeteilte Amtssphäre zu überschreiten. Bis hin zu dem Institut der Staatshaftung, also der Pflicht des Staates bei Verstößen gegen eigens Gesetzesrecht durch Amtsträger Entschädigung zu zahlen. Ist ja auch wirklich auch keine Selbstverständlichkeit, ne? Wenn früher jetzt eine vorrechtsstaatliche Ordnung, wenn da irgendwie mal der König gesagt hat, ich nehme dir jetzt das Land weg und da hast du halt Pech gehabt, dann war das erledigt so. Das ist hier anders. Wenn hier ein Schaden zugefügt wird, kann es zu einer Entschädigung kommen. Wie geht das alles auf? Grund für diese Klarstellung in den formellen Rechtsstaatsprinzipien ist die Gesellschaft selbst, die der Rechtsstaat betreut. Diese ins Werk gesetzte Ordnung mit ihren Lizenzen in den Grundrechten erzeugt Widersprüche bzw. Ordnungsprobleme, welcher der Rechtsstaat einerseits Herr werden will. Andererseits will dieser Rechtsstaat aber auch die gleiche Gesellschaft mit den nunmehr mehrfach angesprochenen Zwecken der konkurrierenden Bürger dauerhaft eingerichtet wissen und sorgt so dafür, dass die Ordnungsprobleme auch nicht abebben. Ich will das gleich konkretisieren, aber schon an der Stelle sagen, Rechtsstaatsdiskussionen um Reformen des Rechtsstaats sind daher ein Dauerprogramm, weil die Widersprüchlichkeiten nicht gelöst, sondern ja gerade der Inhalt der gesellschaftlichen Konstitution sind und mit dem Rechtsstaat dann nur in eine gewisse Verlaufsform gebracht werden. Wie gesagt, das wird gleich noch konkreter. Nochmal zur Erinnerung, die mit dem Privateigentum und der Freiheit gesetzte ökonomische Basis trennt diese explizit von staatlichen Ämtern. Das war vorher vor dem Kapitalismus nicht so. Ja, da waren diejenigen, die die Produktionsmittel hatten, das waren auch dann gleichzeitig die Regierenden. Also nochmal, die mit dem Privateigentum und der Freiheit gesetzte ökonomische Basis trennt diese explizit von den staatlichen Ämtern und legt diese in Hände von Akteuren, die sich in Konkurrenz privat bereichern sollen. Privatnützlichkeit. Wir hatten es vorhin vom Bundesverfassungsgericht gehört. Das ist so das Wesen und Unabänderliche im Privateigentum. Auf die Ergebnisse in dieser Konkurrenz, das Wachstum, ist die staatliche Gewalt scharf, weil daraus die Reichweite ihrer Macht durch Einnahme von Steuern und auch Verschuldung folgt. Folgender Widersprüche muss aber jetzt dieser Rechtsstaat, der so eine Gesellschaft einrichtet, Herr werden. Erstens, der Tatsache, dass die Amtsträger ihren Lebensunterhalt grundsätzlich erstmal wie alle anderen auch mit Gelderwerb bestreiten müssen. Mit dem Sold, jetzt mal als allgemeiner Begriff, ne? Klar, Sold kommt von Soldat, aber auch andere Beamte kriegen ja eine Sorte Entschädigung und das heißt entweder Sold oder Aufwandsentschädigung, was auch immer, ja, das nur zur Klarstellung. Mit dem Sold erleichtert der Rechtsstaat das zwar und stellt die Amtsträger von der Konkurrenz ums Geld erstmal frei. Prost. Jedoch ist auch der Sold der Amtsträger nicht auf deren Bedarf berechnet und reicht ebenso weit wie bei anderen Privateigentümern auch, nur eben nur so weit, wie er eben ausgegeben werden kann. Vom kleinen Polizeibeamten bis zum Bundestagsabgeordneten gibt es also systematisch Gründe für Korruption, welchen der Rechtsstaat insbesondere durch Sanktionierung, aber auch durch Gelegenheiten zur Anzeige von Zuwendungen und Nebenverdiensten zur Überprüfung Rechnung trägt. Die in der Öffentlichkeit bekannt werdenden Korruptionsskandale zeigen, dass sich der freie Wille der Beamten offenbar auch gegen die beamtenrechtliche Gesetzeslage entscheidet, so er dann jedenfalls erwischt wird. So, das ist so eine Sache. Ja. Also Zusammenfassung ist, ne, also wenn ich halt zwar auf der einen Seite freigestellt werde von der Konkurrenz, bin ich trotzdem aber ja auf diese Gesellschaft neben meinem Amt eben verwiesen und da genauso praktisch an die Reichweite dessen, was ich da verdiene als Beamter, gebunden wie alle anderen auch. Und mit der Inhaberschaft einer Machtposition bin ich natürlich auch durchaus ein interessantes Objekt für Dritte, die gegebenenfalls mir was anbieten, Geld, um halt praktisch meine Macht entsprechend dann auch für diese Sonderinteressen einzusetzen. Und ja, also das ist nur mal so als ein Beispiel für eine Gelegenheit, wenn jetzt jemand tatsächlich sagt, okay, ich verstoße dagegen entsprechende Vorschriften, weil ich ja auch irgendwie mein Reichtum mehren will, aber mir das, was hier tatsächlich hier das, was der Staat jetzt festsetzt, was ich verdienen darf, was da tatsächlich dann offensichtlich auch für diejenigen dann nicht reicht. Ich habe irgendwie mal gelesen, ich glaube, die höchstverschuldendste Berufsgruppe sind Polizisten. Das sagt einiges. Aber, ja.
Man könnte diese Beispiele auch fortführen. Mir fällt da jetzt ein, so unter Lehrkräften Konkurrenzverhalten auf A13, 14, 15 Stellen und so weiter. Also beziehungsweise auch Nebenjobs, die dann teilweise noch eingegangen werden, so von wegen, ja, nee, ist ja Staatsangestellter, da ist man doch eigentlich, hat doch nichts mehr mit Konkurrenz zu tun.
Das sind ja noch das sind ja dann die legalen Varianten, ne? Das meine ich auch so, das ist ja dann so, das ist die andere Seite von einerseits die Sanktionierung von Korruption, aber auch die Gelegenheit, um die Grenze des eigenen Einkommens entsprechend das positiv zu gestalten, dass ich da gegebenenfalls noch mehr haben kann, aber dass dann durchaus auch legal dem entsprechenden Amtsherrn oder dem Übergeordneten dann entsprechend anzeige und das dann auch machen darf im Zweifel. Mhm. Aber ne, das ist dann die legale Fassung.
Ja, und die reicht dann nicht und dann kommen die Illegalen noch dazu.
Ja, gut, das ist klar. Ne? Aber ich wollte erstmal nur sagen, das ist eine Systematik, darauf kommt es jetzt auch immer in diesen folgenden Beispielen an. Das ist eben eine Notwendigkeit, wenn du halt auch die Amtsträger praktisch auf den Gelderwerb und die Reichweite von dem verpflichtest, dass die Gelegenheit durchaus ergriffen werden kann von diesen, um dann entsprechend die eigene Einkommensquelle zu vergrößern. Und zwar gegen dann halt, und zwar unter Ausnutzung der Ämter, was der Rechtsstaat aber gleichzeitig wieder nicht will. So, ja, so. Okay. Zweitens, Kriminalität und staatliche Verfolgung. Hier kommen auch so ein Stück weit die oben genannten Justizgrundrechte ins Spiel. Da die private Bereicherung in der Ökonomie in Geld gemessen wird, gibt es nach oben keine Grenze. Die beim Konkurrieren um das Geschäft so viel gepriesene Kreativität unserer Unternehmer haben diese dann nicht nur beim Geschäfte anstoßen, sondern auch beim Steuern hinterziehen, Sozialabgaben sparen, betrügen, Ideen anderer Unternehmer klauen, also Patente und so weiter. Den Arbeitnehmern wiederum geht die Kreativität auch nicht aus, mit der Lage als lohnabhängige Klasse umgehen zu müssen. Die Vermögensdelikte im Strafrecht, klar, die gelten jetzt nicht nur für die Löhner, aber dort ist die Lage halt angespannter, wenn man eben halt nur die finanziellen Freiheiten des Lohns hat. Die Vermögensdelikte im Strafrecht drücken insbesondere aus, dass der Staat davon ausgeht, dass die Gründe für Kriminalität systematisch in der Gesellschaft vorhanden sind. Er richtet zur Verfolgung einen Ermittlungs- und Justizapparat ein, welchen er jedoch gleichzeitig mit allerlei Beschränkungen belegt. Das sind dann jetzt kommen wir wieder zum Rechtsstaat, ne? Keine Prügel für das Geständnis, Untersuchungshaft nur bei ausgewählten Gründen, Hausdurchsuchungen nicht vor 6 Uhr und anderes. Die Kriminellen, jetzt egal aus welcher Klasse, sollen als loyale Staatsbürger ihren privaten Geschäften trotz ihrer Kriminalität produktiv nachgehen können, wo sie es eben noch legal tun. Oder in Freiheit auch noch die Kinder erziehen und nicht in U-Haft sein, solange es noch kein Urteil gibt. Auch wenn vielleicht klar ist, dass das Elternteil so oder so dann nach dem Urteil in den Knast geht und dann offensichtlich nicht mehr die Kinder sachlich erziehen kann. Ja, vermutlich ging das jetzt ein bisschen schnell. Ich will das aber vielleicht noch mal ein bisschen, auch dann hat man es auch noch ein bisschen plastischer an 3 Beispielen ausführen. Das unter Folter erzwungene Geständnis ist im Strafprozess nicht verwertbar. Da sind wir wieder bei der Würde und der Anerkennung des zu benutzenden freien Willens. Das Bild des so zu benutzenden loyalen Staatsbürgers ist das des Grundgesetzes. Ein nach Schlägen mit Telefonbüchern geständiger Krimineller, das wäre praktisch genauso ein schönes Beispiel, das ist diesen bloß zum bloßen Objekt staatlicher Gewalt zu degradieren. Der Rechtsstaat möchte den Staatsbürger, der freiwillig zur Unterordnung unter das Gesetz zurückfindet, weil er diese Sorte Unterordnung für funktionaler erachtet. Da ist ja auch was dran, denn mit einem freiwilligen Untertan lässt sich doch einiges mehr anstellen, als mit demjenigen, dem man seinen Willen mit Gewalt aufnötigt. Auch wenn das für den Ermittlungszweck, ich komme da gleich nochmal näher in der Zusammenfassung drauf, aber für den Ermittlungszweck ja durchaus hilfreich sein kann, das Geständnis recht schnell zu bekommen. Ja, die entsprechenden Folterskandale, die es dann auch immer mal wieder so gab, die legen ja davon auch Zeugnis an. So, Untersuchungshaft, nehmen wir uns das mal. Untersuchungshaft dient der Sicherung des Strafverfahrens. Anders gesagt, man soll sich dem Verfahren stellen und nicht abhauen. An Flucht denken Kriminelle ja durchaus, wenn eine Strafe droht, insbesondere eben Knast. Oder eben auch daran mal Zeugen erklären zu wollen, dass sie nicht singen sollen, gegebenenfalls auch diese mal umzunieten. Das weiß auch der Rechtsstaat. Andererseits sind Kriminelle auch Väter und Mütter und treiben ihre Geschäfte nicht nur illegal, sondern gehen arbeiten, vermehren eines Unternehmens Kapital oder sind selbst Unternehmer und unterhalten neben dem Koks-Taxi auch mal ein normales Transportunternehmen. Da der Rechtsstaat aber auf diese Resultate scharf ist, wägt er eben ab, ob er eine verdächtige Person bis zum Gerichtstermin einsperrt oder nicht. Hausdurchsuchung nicht vor 6 Uhr. Da gibt es auch Ausnahmen, auf die will ich jetzt hier nicht eingehen. Ich bleibe erstmal beim Regelfall. Und vermutlich könnt ihr euch die Erklärung an der Stelle auch schon denken. Wer tagsüber arbeitet und im Falle seiner kriminellen Aktivitäten zu blöd ist, Beweismittel zu Hause zu behalten, der soll zumindest ausschlafen dürfen, bevor die Ramme durch die Tür knallt. Reproduktion der Arbeiterklasse, aber auch der Unternehmer, sehr wichtig für die politische, rechtsstaatliche Gewalt des Kapitalismus. Verstöße von Cops führen unter Umständen jedenfalls auch dann zu Beweisverwertungsverboten im Strafprozess. Wobei das ein schwieriges Thema ist, aber es kann jedenfalls so sein. Deswegen wird die Nachtruhe in der Strafprozessordnung garantiert.
Sehr schöne Beispiele, danke dir. Hammer. doll schmunzeln müssen. Das ja, war jetzt eigentlich ein relativ knapper Exkurs zum Ablauf des Strafprozesses, ne? Und dabei könnte man ja wahrscheinlich auch das Strafrecht an sich auch wirklich nochmal ja, krass in der Breite ausführen. Aber ich glaube, der Punkt sitzt so in dieser Kürze jetzt erstmal prima. Also um daran zu zeigen, dass das Strafrecht deshalb existiert, weil die durch das systembedingten Widersprüche eben auch in einer solchen, also repressiven Form einfach verwaltet werden müssen. Und wenn ich dich dabei richtig verstanden habe, dann ist das Strafrecht erstmal auf Resozialisierung ausgelegt, bis zu dem Punkt, an dem man glaubt, dass die Straftäter dann eben doch ja, weggepackt werden müssen, weil sie dauerhaft zum Problem für die Ordnung werden. Und all das muss natürlich immer im Einklang mit der Menschenwürde erfolgen, weil diese ist ja im Prinzip synonym für den freien Willen der Bürger und der ist ja wiederum die Grundlage dieses ganzen Systems.
Genau, und naja, also erstmal auf Resozialisierung in der Allgemeinheit würde ich das jetzt nicht sagen. Ich wollte halt sagen, dass der Strafprozess und das Strafrecht zumindest immer eine Abwägung sind, ob die Person, die sich da gegen Vorschriften, also die gegen Vorschriften verstößt, ob die immer noch gleichzeitig eine nützliche, also einen Nutzen für das Staatswesen und seine Zwecke im ökonomischen Alltag bei der Erziehung beispielsweise des nationalen Nachwuchses und so weiter, was da jetzt dem entsprechenden zuständigen Richter, der es dann entscheidet, der das dann also in Vertretung dieses Rechtsstaats dann entscheidet, was da eigentlich überwiegt. Und das ist einerseits in den Gesetzen niedergelegt, da werden ja die Strafrahmen dann auch festgelegt. Also wenn du jemanden umgenietet hast, dann gehst du ja lebenslang in Bau, dann ist offenbar die Unnützlichkeit so einer Person irgendwie festgestellt. Aber in der Tat, also wenn es jetzt darum geht, ob du jetzt irgendwie mal irgendwas bei Lidl geklaut hast und das meinetwegen nur noch dreimal gemacht hast, aber ja, dann irgendwann die Frage sich stellt, so okay, sperrt man den jetzt weg, weil der offenbar unnütz ist? Oder hat der jetzt doch gerade nochmal die Kurve gekriegt, weil neu geheiratet und zwei Kinder und neuen Job und vorher war das alles nicht so und man gibt dem doch nochmal eine letzte Bewährung. Das sind die Abwägungen, die da stattfinden in der Tat. Ja. Aber zurück, und das ist ja eigentlich unser Thema, ne, zum formellen Rechtsstaat. Also diese Beschränkungen, auf die ich jetzt in diesen Beispielen da hingewiesen habe, die sind für viele Ermittelnde und Richter, also Ermittelnde, die Cops, ne, so oder Staatsanwälte und Richter, nicht nachvollziehbar. Immerhin ist es ja ihre Aufgabe, für Ordnung und Aufklärung solcher Taten zu sorgen. Und meist, so ist dann immer so der Sprech, wissen die doch sowieso, dass der das getan hat, also der entsprechend Inkriminierte. Und so ist die rechtsstaatlich aufgeworfene Frage, wie weit ein Bulle, ein Staatsanwalt oder ein Richter eben gehen darf, permanenter Gegenstand von politischen, rechtlichen oder kulturellen Tatort, jeder Krimi eigentlich, kulturellen Auseinandersetzungen. So, das zu dem Beispiel. Drittens jetzt, es gibt notwendige Widersprüchlichkeiten der rechtsstaatlichen Ämter untereinander. Die Verfassungskonstitution der Ämter im Rechtsstaat ist in sich widersprüchlich bis in untere Ebenen, weil die betreute Gesellschaft Widersprüche, die da betreut werden, also die dann eben Betreuungsbedarf auslösen, generiert. Okay, machen wir es aber einfach mal konkreter. Hier können nur ein paar Beispiele genannt werden, die Aufzählung ist nicht abschließend. Der Rechtsstaat ist auf die Gewinne aus der privaten Bereicherung scharf und verwaltet diese in Finanzämtern und Ministerien. Die anderen Ministerien und Ämter sind in ihrer Ausstattung davon abhängig, was im Haushalt denen zugeteilt wird, weil auch ihre Ausstattung für ihre Zwecke nur eben so weit reicht, wie Geld dafür da ist. Das Finanzministerium selbst soll den Haushalt dahingehend betreuen, dass er dem angepeilten kapitalistischen Wachstum dient. Und hohe Steuern können da beispielsweise eine Bremse für das Wachstum sein. Umgekehrt, wenn Geld fehlt, werden vielleicht auch andere Ämter und Ministerien nicht gut ausgestattet. Ne? Das ist dann so eine Konsequenz davon. Hohe Ausgaben für diverse Staatszwecke, also eben für andere Ämter, wäre dann eben auch vielleicht ein Widerspruch zur Währungspolitik und so weiter. Jedenfalls sind das alles Gründe für ein Arsenal an Kompetenzstreitigkeiten. Ein weiteres Beispiel ist die föderale Gewaltenteilung. Ist jetzt hier ein deutsches Beispiel, ja, Spezifikum. Aber da gibt es eben die Frage, wer für die Gesetzgebung dann eben Länder oder Bund zuständig ist. Oder die Zwecke des Wirtschaftsministeriums, welche mit denen des Umweltministeriums kollidieren können, weil Wirtschaftswachstum erstmal keine Rücksicht auf die Ausbeutung der Natur nimmt. Und auch da dann überall wieder so, ja, wenn du halt diese Kompetenzstreitigkeiten unter den Ämtern hast, dann achten die wechselseitig eben darauf, dass sie praktisch nur das, was in ihrer Rechtssphäre vorgegeben ist, dass das eingehalten wird. Und im Zweifel dann meinetwegen so ein Verfassungsgericht, der mal sagt, okay, da hat halt meinetwegen der Bundesrat irgendwas überschritten, relativ zum Bundestag oder ähnliches. So, was gibt es noch für Gründe, auf die der Rechtsstaat reagiert, die aber gleichzeitig notwendig aus der von ihm betreuten Gesellschaft hervorgehen? Das ist immer der Gedanke, der sich jetzt durchziehen soll durch die Punkte, die wir jetzt bis jetzt hatten und auch die zwei, die noch kommen. Mache ich mal knapp. Viertens, Verfassungsfeinde. Dass unzufriedene Verfassungsfeinde in dieser gesellschaftlichen Ordnung notwendig entstehen, davon geht die Verfassung selbst aus, wenn sie ein Verbot verfassungsfeindlicher Parteien oder Vereine erwägt. Dass Verfassungsfeinde wiederum in Ämter drängen und dort gegebenenfalls sachfremde Erwägungen ins Amt hineintragen können, ist daher ebenfalls ein Problem, welches Dauerthema ist und verhandelt wird. Stichwort, ist schon ein bisschen her, radikalen Erlass, ne? Also linksradikale Personen in bestimmten Positionen oder eben rechte Netzwerke in der Polizei oder bei der Bundeswehr. Fünftens, sonstige Streitigkeiten, habe ich es mal so genannt, zwischen Amtsträgern und Bürgern. Der Rechtsstaat ist, wir haben es schon jetzt gehört, ziemlich stolz auf Grundsätze wie rechtliches Gehör, Rechtsweggarantie und so weiter. Das bedeutet im Klartext, dass vor einer negativen Entscheidung durch staatliche Institutionen der Betroffene seine Einwände vortragen und sich gegen die Entscheidung vor Gerichten wehren kann. Es kann sein, zum Beispiel, wenn man bestraft wird von einem Gericht, aber auch jegliche Entscheidungen von Behörden, sei es das Finanzamt, das Jobcenter, die Krankenkasse, die Gewerbeaufsicht oder die Polizei, die zum Beispiel bei einem zu schnellen Fahren ein Bußgeld erlässt. Wenn einem durch falsche Entscheidung ein materieller Schaden sogar entsteht, ich hatte es ja auch schon erwähnt, dann kann man von den genannten Institutionen den sogar ersetzt bekommen, sogenannte Staatshaftung. An der Stelle möchte ich nochmal festhalten, dass es in den genannten Institutionen ihrem Zweck nach offensichtlich nicht immer gelingt, eine ihrem Amt gemäße Entscheidung zu fällen. Wie kommt das? Ja, das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Strafprozess beschrieben. Die eingerichteten Institutionen decken bestimmte Kontroll- und andere Bedarfe, welche in dieser grundrechtlich eingerichteten Gesellschaft notwendig auftauchen, ab und kollidieren dann mit Rechtsgütern, die aber auch gleichzeitig gelten sollen. Wir erinnern uns an den Bullen, der erst nach 6 Uhr morgens mit der Ramme in die Wohnung eindringen soll. Ermittlungszweck gegen die Reproduktion via notwendigem Schlaf des produktiven Bürgers. Nehmen wir aber auch mal ruhig Beispiele aus Finanzamt, Jobcenter, Krankenversicherung oder Gewerbeaufsicht. Die hatte ich ja schon so ein bisschen eingeführt. Steuern braucht der Staat. Und dass die von den Bürgern kommen, stellen die Finanzämter sicher. Das ist ihr Zweck. Und die Frage, was den Bürgern dann fehlt und wofür sie das Einkommen so verwenden können, ist nachrangig. Und entsprechend rücksichtslos legen die erstmal auf das Eintreiben der Steuern Wert. Darauf werden diese Leute auch erstmal zuallererst verpflichtet. Also jetzt die Amtsträger in den Finanzstuben, weil die Reichweite des Haushalts über die Reichweite der staatlichen Gewalt entscheidet. Gleichzeitig erlaubt der Steuerstaat aber auch den Steuerpflichtigen Ausgaben für den Erhalt des Jobs, nimmt man Werbungskosten oder meinetwegen des Unternehmens, Betriebsausgaben, gegen die eigenen Einnahmen zu rechnen und so die Steuerlast zu drücken, weil dies der gewünschten Geschäftemacherei, also rechtsstaatlich gewünschten Geschäftemacherei zuträglich ist. Ein ganzer Berufsstand, wir kennen sie, die Steuerberater, kümmert sich um dieses Anliegen für die Betroffenen. Aus der Sphäre des Jobcenters. Hier kollidiert der Zweck des sparsamen und dem Zweck der Arbeitszuführung dienenden Armutsverwaltung mit dem eines staatlich garantierten, also auf der anderen Seite staatlich garantierten Existenzminimums. Einerseits soll der vom Arbeitsmarkt durch die dortigen Unternehmen aussortierte Arbeitslose keinen Cent zu viel vom Sozialstaat und Beine gemacht bekommen, dass er wieder produktiv für das Geschäft mit seiner Arbeitskraft wird. Andererseits ist sich der Staat es schuldig, sein Volk zumindest am Leben zu lassen, selbst wenn es unnütz ist, durch einen von ihm definierten, knapp kalkulierten Bedarf, das Existenzminimum. Das leuchtet nicht jedem Fahnder in den Jobcentern sofort ein, weil er doch permanent darüber wachen muss, dass alle Einnahmen, also von den Betroffenen, ne, von den Antragstellern auf Bürgergeld beispielsweise oder auch Arbeitslosengeld, dass alle Einnahmen, alles Vermögen angegeben werden muss, die Miete nicht zu hoch sein darf und die nicht ganz fernliegende Unterstellung im Gesetz, dass die Betroffenen damit auch kreativ umgehen werden und dass diese Maßnahmen oder diese Voraussetzungen, die die Leute mitbringen müssen, also so die eigenen Einnahmen beispielsweise für das eigene, also dass es angerechnet wird entsprechend auf die Sozialleistung, das sind so die Dinge, die praktisch dann von dem entsprechenden Amtsträger dann umgesetzt werden sollen, dass die Personen daraufhin permanent kontrolliert werden sollen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite aber auch dieses Existenzminimum zusteht. So, und in dem Widerspruch praktisch bewegen sich dann die Streitigkeiten, ich sage da gleich noch was zu, die der Rechtsstaat dann praktisch in einen Verlauf bringt und regeln muss oder will. Bei der Krankenkasse ist es ähnlich wie beim Jobcenter. Einerseits fiskalisch sparsamer Umgang der Amtsträger mit den andererseits staatlich wohl limitiert, aber dann eben doch garantierten Versorgungsleistungen. Ob ich dann einen Rollstuhl oder eine spezielle Krebsbehandlung aus dem Ausland bekommen darf, darf ich dann im Zweifel von einem Sozialgericht prüfen lassen. Dabei sind auch schon mal Leute tatsächlich zynischerweise gestorben, weil das auch ein bisschen da gedauert hat. Die Sozialgerichte, also die Ausstattung der Justiz durch die entsprechenden Finanzministerien im Haushalt, ist dann offensichtlich auch bestimmten Grenzen unterworfen. Gewerbeaufsicht hatte ich noch genannt. Hier geht es nicht wie zuvor um fiskalische Gegensätze. Der Staat will ja die Ausübung von Geschäftemacherei mit dem Privateigentum ausdrücklich und ist auf deren Resultate scharf. Stichwort Steuereinnahmen. Gleichzeitig kennt der Zweck der Geschäftemacherei selbst gar nicht das Einhalten von bestimmten Vorschriften. Steuern hinterziehen, bei den Sozialabgaben schummeln, Jugendschutz in der Gaststätte ignorieren, das sind der Kunden, oder den Arbeitsschutz vernachlässigen und alles. Alles Vorschriften des Rechtsstaats, für die er seine Gründe hat, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen will, aber die hat er und die sind für den freigesetzten Geschäftszweck eine Einschränkung, die dann eben auch mal kreativ umgangen wird. Die Kontrolle und entsprechende Sanktionierung solcher Geschäftemacher ist der oberste Zweck der tätigen Gewerbeaufseher und die Rücksicht auf das Geschäft dann eben auch nicht zwingend selbstverständlich. So ein bisschen ähnlich wie bei den Bullen, wenn die jetzt irgendwas rausfinden wollen. Ja. Der Staat will aber beides gleichzeitig. Also sowohl die unbegrenzte Geschäftemacherei und gleichzeitig dann mit den Folgen, die sich dann aber dann, die eben das Geschäft selber oder das Geschäfte machen oder andersrum, die Geschäftemacherei kennt eben nicht, ich hatte es ja schon gesagt, kennt eben nicht eine Grenze oder irgendwie eine Beschränkung irgendwie durch irgendwelche Vorschriften, die will ja, die Geschäftemacherei will das Geschäft machen. Und was dazu beschränkend im Weg ist, interessiert diese entsprechenden Personen, die dann meinetwegen ein Unternehmen betreiben, dem Grunde nach erstmal nicht. Beziehungsweise, wenn sie sich da, dann halten sie sich ja dem Grunde nach, oder wenn, dann halten sie sich entweder dran oder eben nicht. Und das steht ja im freien Willen derjenigen, die da aktiv sind. Und dann sind natürlich durchaus auch wieder hier Gelegenheiten da, möglicherweise gegen, und das müssen dann nicht zwingend Strafvorschriften sein, aber dagegen zu verstoßen. Ja, es ist richtig. Und jetzt komme ich so ein bisschen wieder zum formellen Rechtsstaat zurück, wenn ich diese Beispiele eingeführt habe. Ja, es ist richtig. Hier kann ich alle Entscheidungen der Behörden, die ich hier gerade genannt habe, ne, also Finanzamt, Krankenkasse, Jobcenter, Gewerbeaufsicht, Gewerbeamt, kann ich alle Entscheidungen dieser Behörden gerichtlich überprüfen lassen. Was wird da aber eigentlich inhaltlich geprüft oder anders, welche Einwände zählen überhaupt gegen diese staatlichen Entscheidungen? Ich sprach es schon an, es kollidieren Rechtsgüter. Die rechtsstaatliche Abteilung der Gerichte kontrolliert die Behörden, ob sie die gewollten Rechtsgüter wie die Gewerbefreiheit oder das sozialstaatliche Existenzminimum in ihrer Entscheidung berücksichtigt haben und korrigiert die Entscheidung, falls das eben nicht so war. Ich hatte es oben schon angedeutet, ob das erfolgreich ist für die Betroffenen, ist gar nicht garantiert, so wie es jetzt dieser Mr. Wissen2Go da suggeriert. Aber wenn man zum Erfolg kommt gegen eine Behörde, dann erinnere ich nochmal an die oben genannte Verwechslung von Recht und Interesse. Entschieden wird dann, dass ein staatlich garantiertes Grundrecht von einer Behörde übergangen wurde. Das mag dann auch durchaus mal mit dem eigenen Interesse, was man hat, übereinstimmen, aber deswegen wurde das nicht so entschieden, sondern schlicht, weil sich die Behörde nicht an eine staatliche Vorgabe gehalten hat. Der Kläger gewinnt dann das Verfahren formell, ja, inhaltlich aber immer das Recht der staatlichen Gewalt. Das also zum Thema Rechtsweggarantie, rechtliches Gehör. Staatshaftung wurde auch noch genannt, kurz und wenig nerdig. Wenn der Staat durch Rechtsverstöße seine Bürger materiell geschädigt hat, anerkennt er den Schaden des Konkurrenzsubjekts und gleicht ihn aus, so als wäre er, also der Staat, eine Zivilperson. Er stellt die Konkurrenz seiner Bürger um das Geld mit den Mitteln, die sie haben, somit höher als die Möglichkeit, sich souverän von der Haftung freizusprechen. Das war so vorhin so das Beispiel mit dem König, ne? So der halt sagt, okay, ich nehme dir jetzt was weg, mir scheißegal, ich bin halt die übergeordnete Gewalt. Das ist der Rechtsstaat auch, der ist auch die übergeordnete Gewalt. Aber er sagt, dass ihm die Konkurrenz der Bürger ums Geld ihm so wichtig ist, dass wenn seine Amtsträger dagegen verstoßen, ein materieller Schaden entstanden ist, dass diejenigen auch entschädigt sind und wieder als kompensierte Konkurrenten weiter an dem Konkurrenzleben teilhaben sollen. So wichtig sind ihm die Ergebnisse dieser Konkurrenz. Ich mache da mal ein Beispiel, weil ich das ganz gut kenne. Also der Rechtsstaat, auch wieder sowas Kollidierendes. Auf der einen Seite hast du einen Anspruch als Eltern auf einen Kita-Platz, wenn das Kind ein Jahr alt ist. So. Warum? Naja, oder warum richtet der Staat, der Sozialstaat das ein? Naja, weil er möchte, dass die Eltern, wenn sie einen Job haben, auch wieder produktiv für denjenigen sind, was sie, also insbesondere die Mutter, nicht mehr war, weil sie halt erstmal das Kind gebären und für die Aufzucht sorgen musste und die Kinderbetreuung. So fällt sie aus. So. Aber auch der Vater, der sich gegebenenfalls kümmert. So, das ist natürlich für diejenigen, die mit den Eltern als Arbeitskraft ihre Geschäfte machen oder auch wenn sie als Unternehmer fungieren. Jedenfalls ist das nachteilig dann, weil der geschäftliche Zweck ohne diese Leute dann nicht realisiert werden kann, weil sie beispielsweise sich ums Kind kümmern müssen. Also schafft er Kita-Plätze. Kita-Plätze erlauben den Eltern, arbeiten zu gehen. So, die meisten wollen es ja auch. Also gibt es den Anspruch auf Kita-Plätze. Gleichzeitig, aufgrund der Fiskalpolitik, die es gibt, kriegt er es nicht hin, da diese entsprechenden Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel da, wo du herkommst, Melanie, ist ein richtiger Hotspot. München, Berlin auch, nicht mehr so. Aber ich will damit nur sagen, die Widersprüchlichkeit, einerseits fiskalpolitisch nicht die Mittel zur Verfügung zu stellen, Kita-Plätze aufzubauen, gleichzeitig aber das Recht, denjenigen zuzusprechen, die Kinder haben und die Kinderbetreuung haben wollen, führt zu dem Problem, dass die Leute dann letztendlich zwar einerseits das Recht haben, es auch einklagen können, Aber selbst wenn sie das Recht dann bekommen, nicht den Kita-Platz kriegen, das ist ein klassischer Fall dieser Staatshaftung. Dann gehst du halt hin und sagst, ja, okay, ich konnte jetzt nicht arbeiten gehen 6 Monate, dann kommt vielleicht irgendwann mal ein Kita-Platz. Und dann sagt der Staat, ja, dann muss auch derjenige, der die Kita-Plätze nicht hingebaut hat, dafür gerade stellen und muss dann halt entsprechend das kompensieren, was der Konkurrenzbürger eigentlich mit seiner Einnahmequelle Job oder meinetwegen auch Unternehmung, Selbstständigkeit, hätte einnehmen können, wenn er denn von der Betreuung des Kindes durch einen Kita-Platz freigestellt geworden wäre. Ja, worden wäre. So, nur mal so, um das mal so plastisch zu machen, was da für Widersprüchlichkeiten, die der Rechtsstaat selber baut und dann gleichzeitig in irgendeiner Art und Weise versucht, derer Herr zu werden, die dann als Problemlagen konsequenterweise aus dieser Gesellschaft hervorkommen. Okay, wenn wir das alles zusammengekehrt haben, dann ist jetzt eigentlich nur noch die Gewaltenteilung übrig. Genau, ist außer der Gewaltenteilung eigentlich gar nicht mehr viel übrig. Die ist jetzt praktisch die Form, also da muss man jetzt auch gar nicht mehr so viele Worte, meine ich, verlieren. Die ist jetzt eigentlich nur die Form, die Verpflichtung der Staatsagenten auf ihr Amt und deren Inhalte weiter abzusichern. So.
Schön gesagt, bleibt nicht mehr viel übrig. Okay. Haben wir jetzt schon zertackert und weggemäht. Sehr schön. Ja, dann gucken wir uns doch mal kurz, wie wir es vorhin auch die ganze Zeit gemacht haben, das allgemeine Lob auf die Gewaltenteilung an und prüfen mal, was das hergibt. Mhm. Ich gehe mal wieder zurück zum jungen Politiklexikon.
Okay.
Mhm. Da wären wir direkt mal bei einer Begriffserklärung. Ich starte mit einem Zitat. Genauer müsste es Teilung der Staatsgewalt heißen. Was Gewalt ist, weiß jeder. Wenn jemand zum Beispiel einem anderen Schaden zufügt, tut er das oft mit Gewalt. Mit Staatsgewalt bezeichnet man die Möglichkeiten, die ein Staat hat, um dafür zu sorgen, dass die Gesetze auch eingehalten werden. Hier bedeutet Gewalt vor allem Macht. Wenn jemand gegen Gesetze verstößt, kann der Staat dafür sorgen, dass derjenige bestraft wird. Der Staat hat die Macht, die Strafe durchzusetzen. Aber der Staat darf keineswegs machen, was er will. Er muss sich selbst auch an die Gesetze halten. Ich mache mal noch ein kleines Stückchen weiter eingegangen wird dann nämlich noch auf die Frage, warum Gewaltenteilung? Und da heißt es, damit der Staat seine Macht nicht unkontrolliert einsetzen kann, gibt es die sogenannte Gewaltenteilung. Diese Teilung ist eine Grundlage unserer demokratischen Ordnung. Damit soll verhindert werden, dass diejenigen, die die politische Macht haben, ihre Macht missbrauchen. So sollen die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger gesichert werden. Punto. Mhm.
Ich überlege, ob ich nochmal zu dem ersten... Ja, das ist so ideologisch, aber dazu hatten wir jetzt eigentlich schon relativ viel, ne? Aber es ist immer ganz witzig so, da wird dann so, ja, Gewalt ist, jemandem Schaden zuzufügen. Dann fragt man sich, okay, bei Staatsgewalt, da geht es darum, dass Gesetze eingehalten werden. Aber es streicht ja auch nicht durch, dass demjenigen, der dann betroffen ist, von der Staatsgewalt einen Schaden zufügen ist. Ja,
das wird aber von der Formulierung her so süß offen gelassen. Ja, ne? Also mit Staatsgewalt, bla bla, wo ist es denn? Tut er das oft mit Gewalt? Ja?
Okay, ja. Gut, aber jetzt mit der Gewaltenteilung, oder ich würde es jetzt besser, eigentlich passt der Begriff Arbeitsteilung. Wir hatten jetzt ja immer die verschiedenen Amtsträger in den verschiedenen Abteilungen der Staatsgewalt. Hat man ja auch immer so ein bisschen am Wickel. Aber jedenfalls mit der Gewaltenteilung, also dass halt praktisch verschiedene Abteilungen des Staates wechselseitig Checks and Balances heißt das, ne, überprüfen, dass die auch ihrem Amt entsprechend dienen. Das ist im Prinzip nur eine Erweiterung von dem Gedanken, den wir die ganze Zeit hatten mit der Bindung der Amtsträger an Recht und Gesetz. Das ist im Prinzip eine Erweiterung davon. Aber mit der Gewaltenteilung und eben der Verpflichtung der Amtsträger, ihrem Amt zu dienen, Bindung der entsprechenden Institutionen, also des Parlaments an die Verfassung, Verwaltung und Justiz an Recht und Gesetz und der komplementären Absicherung durch die Staatshaftung, die ich gerade jetzt zum Schluss beschrieben habe, und durch die Justizgrundrechte, unterhält der formelle Rechtsstaat, und so will ich das jetzt auch abschließen, ein umfassendes Kontrollarsenal der Amtspersonen untereinander. Nach unten zu den Bürgern, die angehalten werden, sich an die Gesetze zu halten. Gut, die sind jetzt, wie gesagt, die sind nicht rechtsstaatlich dazu verpflichtet. Die werden dann rechtsstaatlich zum sich an das Gesetz halten verpflichtet. Aber auch wiederum nach oben zu den Amtsträgern, von den Bürgern, die dann sich beschweren können und so weiter. Das alles ist ein umfassendes Kontrollarsenal, was der formelle Rechtsstaat da enthält. Zur Ausschaltung privater oder politischer Sonderinteressen, die dem jeweiligen Amt fremd sind, und garantiert so die ewige Betreuung der eingerichteten Klassengesellschaft, obwohl diese Sonderinteressen politischer und privater Art systematisch in der gleichen Gesellschaft, in der gleichen Klassengesellschaft angelegt sind. Das ist der Inbegriff dessen, was in dieser Gesellschaft praktisch Rechtsstaat bedeutet. Also das ist eben, das habe ich versucht mit diesen Beispielen, ne, wenn ich sage politische und private Sonderinteressen, die die Amtsträger in ihre Ämter jeweils hineintragen können, die sollen durch die rechtsstaatlichen Institutionen vollständig ausgeschalten werden, sodass praktisch der durch den Rechtsstaat und in den Grundrechten garantierte gesellschaftliche Zweck, auf dessen Resultate bei der Klassengesellschaft eben das kapitalistische Wachstum, dass das, worauf der Staat scharf ist, eben auch am produktivsten garantiert und gewährleistet wird. Das ist, und wenn man das macht mit dieser Gesellschaft, dann hat man die Probleme, dass die Sonderinteressen aber trotzdem permanent, das, jetzt kann ich auf das verweisen, weil ich schon gesagt habe, dass die aber auch notwendig und systematisch, und das ist immer das, was ich meinte, wenn ich immer sagte, so, der Staat scheint selber davon auszugehen, dass es systematisch Überschreitungen der Amtsträger in ihren jeweiligen Ämtern gibt und dass er irgendwie da sich darum kümmern muss. Ja? Ja, genau, und so ist es aufgelöst. Diese Sonderinteressen entstehen notwendig, sowohl innerhalb der Amtsträger mit ihren Zwecken und auch aufgrund, meinetwegen, das ist dann die Abteilung Korruption, aufgrund von privaten Sonderinteressen, politischen Sonderinteressen eben sowohl innerhalb des Amtes, ich möchte als Bulle eben rauskriegen oder dass derjenige die Straftat begangen hat und möchte alles dafür tun. Gleichzeitig muss ich mich an Beschränkungen da halten oder eben auch andere politische Sonderinteressen wie beispielsweise Verfassungsfeindschaft und trotzdem sich dann irgendwie als, sich dann trotzdem in Ämter bewegen. Das sind alles Dinge, die passieren einerseits notwendig in der rechtsstaatlich garantierten Ordnung und sollen aber gleichzeitig immer wieder, sollen auch gleichzeitig teilweise nicht sein, weil sie diese Ordnung stören. So, dies ist dann Inhalt dieses permanenten Kontrollsystems, was sich formeller Rechtsstaat nennt, um diese permanent notwendig und systematisch entstehenden Sonderinteressen aus den Ämtern fernzuhalten, damit am Ende eben die Resultate dieser kapitalistischen Gesellschaft auch geerntet werden können. So, jetzt habe ich es.
Treffer. Was dann aber am Schluss bleibt, das ist das, mit dem ich eingestiegen bin, ist, dass man eben einfach lobt, hey, Gewaltenteilung, gute Sache, ohne den Schritt zu gehen, zu gucken, okay, die Notwendigkeit, dass es überhaupt dahin kommt, mal zu hinterfragen, wo das eigentlich herkommt, dass man der Meinung ist, man müsse sowas erstmal aufmachen. Vielleicht haben wir im letzten Punkt, den ich jetzt noch hätte, was noch ein bisschen an der Stelle analog gesetzt werden könnte. Aber ich fange erstmal damit an, weil so die letzte wichtige Hausnummer, die jetzt hier noch auf der Liste steht, ist, dass die gewährten Freiheiten für alle gleich gelten sollen. Das meint der Ausspruch Gleichheit vor dem Gesetz. ein letztes Mal die Bundeszentrale für politische Bildung. Da findet sich im Artikel Rechtsstaat was zur Gleichheit vor dem Gesetz. Und zwar, in Deutschland ist das Grundgesetz unsere Verfassung. Es ist das wichtigste Regelbuch. Darin steht unter anderem, dass für alle Menschen die gleichen Rechte gelten. Außerdem darf niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung oder seines Glaubens Und niemand darf benachteiligt werden, zum Beispiel wegen seiner Herkunft, seiner Religion oder Sprache. Ich habe das jetzt nicht blöde kopiert, das steht da so. Ihr denkt euch die Sätze einfach richtig. Ich habe noch was besonders Schönes. Wir hatten vorhin schon gewarnt vor einem besonderen Schmankerl. Es gibt ein Video. Jetzt muss ich mich wieder kurz konzentrieren.
Genau, jetzt machen wir erstmal die Gleichheit und dann machen wir den Quatsch mit Sauron. Ne? Ja,
erst Jesus, ja.
So.
Gut, lernt Abdel kennen. Ich schaue kurz, wie lange wir das spielen lassen müssen. Ich hoffe, ich klicke im richtigen Moment auf Stopp. Also, wir sind bei der Gleichheit und lauschen mal diesen wichtigen Worten.
Aber zum Glück läuft es bei uns anders. Rechtsstaat sei Dank, gibt es hier für rechtliche Entscheidungen unabhängige Gerichte. Und vor Gericht ist es egal, ob du arme Putzfrau bist oder stinkreicher Firmenchef. Klar, der stinkreiche Firmenchef hat vielleicht mehr Chancen auf einen Freispruch, weil er sich die besten Anwälte leisten kann. Unfair, stimmt. Aber unfair ist es auch, wenn sich ein bayerischer Fußballverein die besten Fußballer leisten kann. Trotzdem können die Bayern verlieren, weil beim Spiel für alle die gleichen Regeln gelten. Genauso vor Gericht. Priester oder Mörder, es gelten für alle die gleichen Gesetze. Und ja, ich sagte Mörder und nein, das ist kein offizieller Beruf. Also lernt was Anständiges. Ich
hoffe. Lernt was Anständiges.
Fand ich fast ein bisschen lustig. Hochinteressant, ja.
Danke.
Okay, also wenn man sich den Artikel 3 im Grundgesetz, vielleicht magst du ja nochmal so lieb sein und einmal... Den Absatz 1.
Jetzt ist hier Multitasking am Start, sorry.
Ja.
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Genau, also dann fällt was auf. Gleichheit meint Gleichheit vor dem Gesetz. Wir sind im Unterschied zu vielleicht so manchen komischen Gutmenschenverlautbarungen, nämlich tatsächlich überhaupt nicht alle gleich, wie man auch augenscheinlich bemerken kann. Gemeint ist, und der Abdel Karim lobt das erstmal, vor der Herrschaft und ihren gesetzlich vorgegebenen Inhalten ist jeder gleich. Es wird von allen persönlichen und materiellen Unterschieden bei der staatlichen Behandlung der Leute abstrahiert. Sein Lob erhält die Gleichheit, mal wieder mit dem Verfahren des Vergleichs erinnert werden soll an die vorherigen und heutige und nee, Moment, also genau, erinnert werden soll hier nochmal an vorherigen oder auch heute bestehenden unrechtsstaatlichen Herrschaften, wo zum Beispiel besitzende Reiche sich alles erlauben, von einem das Land wegnehmen konnten, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, und der Arme beim kleinsten Diebstahl halt die Hand abgehackt bekommen hat oder ähnliches an Strafe erfahren musste. Ja, das mag sein, aber auch dann weiß ich hier wiederum nicht, warum das jetzt nicht mehr so ist und ob das jetzt mit der Gleichheit eine Sache ist, die zu meinem Vorteil eingerichtet sein soll. Der Abdel Karim hat aber auch ein schönes Beispiel gebracht mit dem Strafprozess und dem Fußball. Und Gleichheit vor dem Gesetz drückt es ja auch erstmal aus. Erstmal sind alle dem vorgesetzten Gesetz und den Regeln gleichermaßen unterworfen, ohne Ausnahme, ob du willst oder nicht. Und dann kann ich auch schön auf das bisher Gesagte verweisen. Wenn das, was hier praktisch staatlicher Inhalt ist, nach dem die Leute alle gleich behandelt werden, wenn das eine schädliche Sache ist, dann ist die Tatsache, dass alle gleich behandelt werden, überhaupt kein Vorteil. Konkret und erinnert an Freiheit und Eigentum bedeutet das, jeder wird da auch gleich behandelt. Ob du jetzt Eigentum, ne, ob du welches hast oder nicht, die Gesetze gelten für alle gleich. Und dann kann jeder mit dem, was er hat, gleichermaßen darum konkurrieren. Und eine Erwerbsquelle entweder mit Produktionsmitteln, Immobilien oder Bankkapital oder eben seine Arbeitskraft generieren. Mit den Resultaten, die in so einer Konkurrenz notwendig für diejenigen, die nun nur ihrer, also oder so rum, mit den Resultaten, die in so einer Konkurrenz notwendig für diejenigen, die nur ihre Arbeitskraft haben, dann auch hervortreten. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. So ist das, wenn alle gleich in Konkurrenz ums Geld treten, getrennt von den Unterschieden, die sie beispielsweise in der Frage des Eigentums haben. Klar kann er mal ein Tellerwischer sein, der Millionär wird. Und ja, auch der FC Bayern kann mal gegen den VfL Bochum verlieren. Am Ende ist aber klar, wie im Fußball, eben auch in der Realität, Es gibt wenige Plätze in der Champions League und es gibt den uninteressanten Rest. Und was im Fußball am Ende nur ein Beispiel ist, ist in der Realität, der gesellschaftlichen Realität der Grundrechte, der brutale Existenzkampf um ausreichend Geld zum Leben, den die Gleichheit einem da beschert.
Ich zitiere kurz Abdel. Woo, Rechtsstaat.
Supergeil. Ja, okay. Gut, aber du, genau, jetzt, also ich glaube, also von meiner Seite wäre es das meine ich auch. Und ich glaube, wir haben auch hier jetzt erstmal genug vom Stapel gelassen. Aber du hast auf jeden Fall noch ein Bon mot deutscher Comedy aus diesem Video, was nochmal den Punkt, und jetzt hole ich das ein, was ich vor 2 Stunden ungefähr gespoilert habe, dass ich mir meinem blöden Beispiel, wie man offensichtlich Unrechtsstaaten sich denken soll, was die für verrücktes Zeug mit ihren Untertanen machen, dass sich das offensichtlich wirklich von Seiten offizieller politischer Bildner oder wie sagt man, ja, Bildungspersonen hier in Gestalt des Vertreters Abdel Karim als Comedian, dass das wirklich sich so gedacht sein soll, wie das im Unrechtsstaat zugeht. Lassen wir ihn noch mal sprechen, wa?
Schon mal überlegt, was passiert, wenn es diese Trennung nicht gäbe? Dann könnte sich zum Beispiel irgend so ein verrückter Typ, so eine Art Herr der Ringe Sauron, irgendwelche total krassen Gesetze ausdenken. Zum Beispiel, dass alle kleinen Leute mit Riesenfüßen ihre Häuser abgeben müssen. Und dann kann dieser wahnsinnige Typ Sachen sagen, wie zum Beispiel: So, jetzt schicke ich meine Privatpolizei vorbei und die prügeln alle kleinen Leute aus ihren Häusern raus. Tja, und dann bekommen die kleinen Leute Besuch von so Typen wie den Ringgeistern. Und wenn die kleinen Leute sich dann vor Gericht beschweren wollen, wer ist dann der oberste Richter? Ach Mensch, kleine Leute, ihr habt aber auch echt Pech heute. Ah, 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 ah. Und glaub mir, das Schlimmste an fehlender Gewaltenteilung ist nicht, wenn Hollywood am Ende 3 überlange Filme über den letzten Wandertag der kleinen Leute macht.
Noch was geht für den Rechtsstaat? Ihm?
Reicht, oder?
Ja, also ich habe ja nie Herr der Ringe gesehen, deswegen, ne, aber so geht's ganz bestimmt im Rechtsstaat zu. So geht's ganz bestimmt im Unrechtsstaat zu. Ganz klar, logisch. Da setzt sich einer irgendwas Komisches auf und lässt kleine Leute aus ihren Häusern vertreiben und kommt später als oberster Richter und sagt, das war in Ordnung, dass ich das noch irgendwie vor 2 Stunden entschieden habe. Da merkt man so richtig, wie bescheuert, absurd die Propaganda hier verläuft. Ja, aber das, ja, alles andere hat er ja schon als Eingangsstatement gesagt.
Auch hier funktioniert das von dir anfangs empfohlene Trinkspiel. Einmal von Anfang bis Ende und bei jedem Rechtsstaat einen kurzen, Leute.
Ja, kann man sich dann zumindest schön trinken. Genau. Ja.
Wow. Ist ein gutes Paket geworden. Was haben wir jetzt? Knapp 2,20?
Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt durch, genau.
Ziemlich durch.
Gut. Dann, hast du noch Fragen?
Boah, eventuell entwickeln die sich. Ich glaube, ich muss mir das Ganze auch nochmal anhören und anschauen. Ich habe mir auch 2, 3 Notizen gemacht. Die Sache ist jetzt nur, wenn ich noch mit so partikularen Sachen komme, die mir zwischendrin eingefallen sind, zerstückelt das Ganze jetzt wieder. Ja. Ich glaube wirklich, dass so das Ganze jetzt einfach erstmal gut gefasst ist und für die Zuschauer und Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, Zuhörer und alle anderen, die ich damit jetzt irgendwie nicht erwähnt habe, sei jetzt einfach mal die Aufforderung gestellt, sollte sich da was ergeben, was unklar ist, wo vielleicht auch einfach mal noch ein konkreteres Beispiel gebraucht wird oder wo ihr in irgendeiner Form Widersprüche entdeckt oder vielleicht auch irgendwelche Dinge, die wir jetzt noch weiter entfalten sollen, Marek was dazu sagen soll, wo jetzt noch nicht so groß und breit drauf eingegangen wurde, meldet euch. Also man könnte jetzt über Übermaßverbot eventuell noch sprechen, auch noch ein bisschen mehr zu Strafzwecktheorie, strafende staatliche Gewalt, wie auch immer. Wenn da irgendwo ein Interesse besteht, dass wir das noch ein bisschen vertiefen sollen, genauer werden sollen, Widersprüche klären sollen, meldet euch auf allen möglichen Kanälen, die euch und uns zur Verfügung stehen. Und wir schauen, dass wir das gerecht und fair einarbeiten, wie wir das natürlich immer tun, weil wir die Gewalt darüber haben. Okay, sehr lieb. Fein und toll, dass ihr alle zugehört und zugeschaut habt, auch bei dieser jetzt mal ausnahmsweise etwas längeren Angelegenheit, war aber nötig, wie ihr hoffentlich festgestellt habt. Marek, danke dir für diese wirklich ausführliche, spaßige und runde Zusammenstellung. Und wir sehen uns demnächst wieder, wie das die anderen immer so schön sagen, in diesem Theater.
Genau, und ich wollte nochmal irgendwie vorstellen, jetzt ganz zum Schluss, wer durchgehalten hat, der kriegt hier noch die Auflösung dieses interessanten Bildes. Das Kapital beutet diesen POC-Menschen hier aus und versucht, in die Tasche zu greifen, und die Polizei schaut weg. Ja, vielen Dank, Melanie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung, und wir sehen uns in diesem Theater.